willkommen in der Westeros Kicherzentrale. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir haben uns schon mal eine halbe Stunde warm gekichert, damit ihr gar nicht sozusagen, damit ihr die grobe Vorarbeit gar nicht mitkriegt, sondern nur das Goldene vom Ei.
Finale.
Das Goldene vom Ei?
Okay. Finale.
Das wollte ich ja schon immer machen, so ein bisschen prollige Fußballgesänge. Ich finde schön, dass ihr heute endlich die Zeit dafür gefunden habt. Sehr, sehr schön. So.
Staffelfinale.
Staffel 2, Finale 1. Wie sieht's denn aus, Frieda? Wie ist denn der Name?
Der Name der 10. Folge der 2. Staffel ist Valar Morghulis. Auf Deutsch Valar Morghulis.
Und auf Deutsch?
Ein bisschen lustig.
Auf Englisch All Men Must Die.
Ja, wie sagt's im Deutschen?
Alle Männer müssen sterben. Nee, das übersetzen sie in der Folge nicht.
Nee, aber mal grundsätzlich, also sagen die im Deutschen, alle Männer müssen sterben oder alle Menschen müssen sterben? Alle Männer, ne?
Ich glaube, jeder Mann.
Jeder Mann muss sterben.
Oder? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich gerade nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen.
Kurz zur Info, die Folge hat 9,4.
Ist also schlechter als die letzte Folge.
Ja, aber es ist ja immer die 9. Folge ein bisschen krasser, aber 9,4 ist schon krass gut. Also auch in der zweite Höhepunkt quasi dieser Staffel. Was ich bei der letzten Folge bei Blackwater eigentlich noch interessant fand, ist, dass die George R. R. Martin geschrieben hat, das Drehbuch.
Naja, stimmt, der darf ja immer eins pro Staffel.
Ist das sein Deal, eine pro Staffel? Oder sucht er sich einfach nur die geilen raus?
Nee, ist sein Deal.
Überhaupt?
Also ich weiß nicht, ob er sich die dann aussuchen darf, aber er hat eins pro Staffel.
Ja, okay. Und die jetzt haben wieder Benioff und Weiss selber geschrieben.
Das lassen sie sich dann, glaube ich, im Finale nicht nehmen.
Nee. Das ist ja auch, also.
Wobei die letzte ja auch gut war.
Ja. Also, das ist schon, ich finde es auch gut, dass, Martin so involviert ist.
Ja.
Also, dass es halt keine Adaption ist, dass sie von Anfang an gesagt haben, sie machen das nur, wenn er an Bord ist. Also, mal abgesehen davon, dass sie sein Okay brauchten, aber dass sie ihn halt auch die ganze Zeit so an Bord halten. Es gibt mir ein gutes Gefühl.
Aber leider hält er uns halt nicht an Bord. Aber das ist eine andere Geschichte.
Der kleine Seitenhieb auf Martin. Mir tut er ein bisschen leid. Ich mag den.
Naja, macht ja nichts. Ich mag den nicht. Ich glaube auch, dass das kein netter Typ ist.
Und er wahrscheinlich nicht.
Also
da vermutlich würde ich ihn in Real Life auch nicht so.
Er hat so oder so ein sehr schwieriges Verhältnis zu Frauen.
Naja, das stimmt.
Also.
Ja.
Heute lese ich zum Start eine E-Mail vor.
Ja, bitte.
Die wir bekommen haben wir letztes Mal versprochen. Von Simon.
Ja.
Wie er selber unterschreibt,
ja,
Simon Hagar. Also er wurde offensichtlich von Jacken adoptiert. Übergangs-Jacken. So. Ich lese mal vor, ja?
Ja, bitte.
Hallo, ihr Lieben. Neues vom Kartenfetischisten. Ich mir direkt auf jemanden vor, der sich so nachts in Karten einwickelt und das irgendwie gut findet.
Nee, Simon hat uns vorher einmal, das müssen wir vielleicht kurz für die Hörer, Simon hat uns vorher, weil ich fand das eigentlich auch cool, das hätten wir eigentlich auch vorlesen müssen mal, der hat uns mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, dass es bestimmte Versionen der Karte von Westeros gibt, wo die Westeros halt aussieht wie eine kniende Frau mit großen Busen.
Ach ja, stimmt.
Und hat dann
auch später Person, die das geschrieben hat.
Ja, ja, deswegen schreibt er
die betende Busenfrau war ja.
Ja, die betende Busenfrau. Ja,
ah, stimmt, das war auch Simon.
Und
da war er aber Simon Targaryen. Also schön immer
also
die Fahne in Wind oder was.
Immer da, wo es gerade gut läuft.
Ja.
Tatsächlich hat er uns auch irgendwann dann danach noch mal ein Bild geschickt von der Karte, die er hat und wo es wirklich so aussieht.
Ach so, ja, das ist
also,
die ist hier in der E-Mail, die ich gerade vorlese, angehangen.
Ja, okay. Können wir ja vielleicht mal posten,
genau.
Wenn wir die Folge veröffentlichen. Fände ich ganz gut. Weil es ist echt tatsächlich interessant. Sowieso die Karte von Westeros ist an sich interessant, weil Martin sich ja dabei irgendwas gedacht hat. Und dass er Anlehnungen hat an echte, genau wie er sich ja seine Inspiration auch aus dem Mittelalter und aus verschiedenen historischen Begebenheiten zieht. Aber es ist eigentlich ganz cool, sich mal zu überlegen, warum hat er die Karte so designt, wie sie ist? Warum hat der Westeros so designt, wie es ist? Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich wollte nicht lange unterbrechen.
Ich gucke mir das gerade an und ich sehe das irgendwie nicht.
Oben ist der Kopf. Der Norden, oberhalb der Mauer ist der Kopf.
Ach so.
Und ja, unten aber, sind die Knie.
Also das finde ich irgendwie zu, das ist mir zu weit hergeholt.
So, ja, aber ich finde es trotzdem gesagt. Spannend, sich die Karte mal genauer anzugucken.
You can't unsee it. Ja, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja um den roten Gott.
Ja.
Interessanterweise hatte ich mich übrigens mittlerweile auch belesen, weil ich neugierig war.
Ja, wir haben ja auch ein paar Infos dazu bekommen. Wir haben da mal einen Link zugeschickt bekommen zu einem Wikia-Artikel, der da auch ein bisschen was zu sagt. Ja. Und aber die E-Mail ist trotzdem, fand ich trotzdem sehr cool.
Ja, total, absolut. Ich muss gar nicht gern. Komischerweise, wenn ich später am Tag Kaffee trinke, werde ich davon müde. Egal. Was viele ja nicht wissen, dass wir hier mit Vorgesprächen und allem drum und dran schon seit 2,5 Wochen telefonieren.
Ja.
Ich habe nochmal über die Äußerung von Jacques nachgedacht und selbst eine Recherche gestartet mit folgendem Ergebnis. In der Welt von Westeros gibt es viele Religionen, welche alle entweder einen Aspekt haben, der den Tod repräsentiert, zum Beispiel Stranger, oder aber einen einzigen Gott haben, der auch den Bereich des Todes ausführt, zum Beispiel Hulor. Der Glaube an den Manifest-Gott besagt, dass all diese Gottheiten letzten Endes nur die verschiedenen Gesichter eines einzigen Gott des Todes sind. Wenn Jacken also sagt, dass er dem Red Gott Leben schuldet, dann bezieht sich das darauf, dass er nicht, wie laut Urteil, verbrannt wurde und somit in diesem Fall vom Lord of Light gestohlen hat, welcher ja, wie eben schon erörtert, ein Gesicht des Manifest-Gottes. Man könnte auch etwa vermuten, dass wenn er von dem Ertrinken bewahrt worden wäre, er dem Drowned Gott das Leben geschuldet hätte. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vala Morghulis, Simon Hagar.
Ja. Das ist tatsächlich eine, finde ich, eine sehr coole Erklärung. Vor allem, also dieses Beispiel, dass wenn er ertrunken wäre, dass er dann dem Drowned Gott das Leben schulden würde. Ich finde Religionen in Westeros tatsächlich, in Westeros und Essos, tatsächlich kompliziert. Aber sind sie ja auch in unserer Welt.
Ja, absolut.
Also, da verstehe ich auch die Hälfte nicht.
Die Hälfte?
Ah, alles. Ich habe wirklich, also, ich verstehe Religion nicht. Ich finde das total spannend und interessant, aber da ich damit nicht aufgewachsen bin.
Nee, wir Ossis hatten sowas nicht.
Es gab ein paar, aber also ich bin tatsächlich das erste Mal mit 14 oder so, hatte ich Klassenkameraden, die in der Kirche waren, die, ich glaube, evangelisch waren.
Ja.
Oder katholisch, also beides. Und hab da so, das fühlte sich fast an wie eine Parallelgesellschaft, weil ich damit noch nie zu tun hatte. Und die waren auf irgendwelchen Freizeiten und sind sonntags in die Kirche gegangen zum Teil. Also ich war so völlig irritiert, weil ich es nicht kannte. Einfach gar nicht kannte. Und ich habe mit 9 das erste Mal eine Bibel in der Hand gehabt und habe die wirklich gelesen und war total fasziniert, 9 oder 10, weil das für mich, das war, glaube ich, mein erstes Fantasy-Buch. Also sorry, wenn ich damit jemandem zu nahe trete, aber für mich hat sich das angefühlt wie eine coole Geschichte, nur sehr kompliziert geschrieben.
Ja.
Weißt du?
Ja, für mich ist auch Fantasy.
Ich habe wirklich keinen Bezug zu Religion. Ich finde vieles echt spannend und ich gehe auch in jede Kirche, die mir über den Weg läuft. Oder ich ihr. Du weißt. Naja. Ist spannend, aber ich habe keinen Bezug.
Ja, nee, ich sehe das genauso wie du. Also ich finde es auch irgendwie interessant, aber eher so als Externe.
Mhm.
So, los geht's.
Aufi.
Also, wir befinden uns nach der Schlacht von Blackwater und Tyrion musste ein neues Zimmer beziehen und wird beim Aufwachen von Pycelle überrascht.
Schon nicht schön.
Nee.
Halten wir schon mal fest, ist schon mal kacke.
Genau.
Mal abgesehen davon, dass die ganze Folge, finde ich, ziemlich schmerzhaft ist, weil die so viele schmerzhafte Wahrheiten für so viele Leute beinhaltet. Also, weißt du, so viele, viele Erkenntnisse über die eigene Situation.
Ja.
Das ist, ich fand die, im Gegensatz zu Blackwater, was halt hauptsächlich spannend war, fand ich die jetzt echt schwer, also emotional schwer.
Ich fand's so interessant, ich dachte, für mich hatte das so ein Herr-der-Ringe-Ende. Ich dachte irgendwie, ich glaube 5 oder 6 Mal, ach ja, das war jetzt die letzte Szene. Und dann kam immer noch eine.
Ja,
stimmt. Das war irgendwie,
ja, es hätte wirklich, weil so viele, viele Szenen mit so kleinen Cliffhangern oder so.
Ja, die halt so klassische Endszenen sein können, wie auch schon die mit Danny und so. Aber da kommen wir ja dann noch zu. Was ich eher so interessant fand, ist, Pycelle ist ja quasi da als Tyrion aufwacht und ich glaube im Buch hat er echt, war der ein paar Wochen weg oder so in and out of conscious. Aber hier waren es glaube ich nur ein paar Tage, aber Pycelle quasi sich nicht nehmen lassen hat, da wahrscheinlich eine Woche rumzuhängen, nur um dann da zu sein, wenn er aufwacht, um dann seinen Münz-Comeback
Ding zu machen, ja.
Und um also, ihm zu sagen, so haha.
Ja, Pycelle spielt seinen Hass, den er Tyrion gegenüber hat, also wirklich aus, bis aufs Letzte.
Ja.
Er freut sich darüber, also man merkt ja richtig, wie er so gloatet über hier,
total.
Das ist übrigens dein neues Quartier und und
hier, ja, und hier die Münze und so.
Aber und Tyrion ist jetzt Hand, sagt es Pycelle noch?
Ja,
oder
ja,
sagt Varys dann?
Nee, ja. Sagt er ihm. Aber der Gag ist halt, dass das eine Szene ist, wo er sozusagen, er hat da zwar die Oberhand, aber trotzdem findet man ihn dann sozusagen in dem Moment nicht oberhändisch, sondern eher, also ich bin dann eher noch so, ich fand's noch armseliger als sonst.
Ja, ja. Also was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Pycelle sich Tyrion gegenüber überhaupt nicht mehr die Mühe gibt, auf alt und tattrig zu machen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also weder in der Sprache noch im Rausgehen irgendwie. Was schon irgendwie so, ach, du bist einfach, Pycelle ist lame.
Ich bin auch an Pycelle echt überhaupt nicht mehr interessiert, so, weil der irgendwie für mich, ja, so, ich check auch echt nicht genau, was da seine Rolle ist.
Ja.
Jetzt sind wir im Thronraum und Joffrey bedankt sich sozusagen bei den Leuten, die ihn unterstützt haben und unter anderem bekommt Littlefinger Harrenhal für immer. Ja.
Aber wir fangen mal am Anfang von der Szene an.
Das
fängt
der Anfang
an mit.
Oh,
nee, der Anfang ist, glaube ich, dass Tywin reinreitet. Also immer der Anfang ist, dass Tywins Pferd scheißt und er dann reinreitet.
Ah, ja.
Oder?
Ja, ja, stimmt.
Das ist der Anfang.
Ach ja, genau, dass Tywin, er Hand wird. Ja, ja, ja.
Genau, genau. Tywin wird zur Hand. Und auch schon, ach, ich hab, ach, da, ach, ich, ich hab da so eine Wut auf alle Anwesenden, aber mehr noch als auf Joffrey, auf Tywin.
Ja.
Weil das so ungerechtfertigt ist. Tywin hat einfach, der hat nur verloren. Der hat Rob gegenüber, ich meine, der spielt seine Stärke ja dann,
du meinst, du findest es jetzt,
in der nächsten Staffel
aber
aus.
Du findest aber es jetzt ungerechtfertigt, dass er Hand wird.
Ja, und dass er sich so, dass er so gefeiert wird und dass er so, ach, so einen heroischen, ja, Moment hat, obwohl er einfach gegen Rob nur verloren hat und im Prinzip nur dank Renlys Tod mit den Tyrells King's Landing irgendwie mitbefreit hat. Aber auch wenn Tyrion nicht gewesen wäre, hätte Tywin überhaupt keine Schnitte gehabt.
Ja,
also,
nee, das stimmt schon, aber dass er Hand wird, war ja vorab zu sehen, weil er ja
Tyrion
in Abwesenheit zur Hand gemacht hat. Also sowieso. Aber
ja, das stimmt.
Du hast natürlich recht, dass er sich da feiern lässt, aber es ist natürlich, also
ekelhaft. Aber tatsächlich als nächstes irgendwie Littlefinger kriegt Harrenhal und macht irgendwie noch so einen kleinen Witz, über den alle lachen.
Stimmt, dass er sich jetzt bemühen muss, Kinder und Enkel zu kriegen.
Ja, weil Joffrey das vorher irgendwie erwähnt hat, dass er ihm und seinen Kindern und Enkeln irgendwie
bis in alle Ewigkeit Harrenhal
bis in alle Ewigkeit, genau.
genau.
Tyrannen
mit Humor,
nicht,
immer gut.
Ich sehe den Move nicht so ganz, warum er Harrenhal kriegt, aber es ist gut, das, was gerade frei ist, wahrscheinlich.
Ja,
und
Harrenhal
das,
hat ja immer schon so krassen Prestigewert gehabt. Den hat doch vorher Dings bekommen. Irgendwer anders. Der auch ein Helfer war. Nachdem Robert gestorben ist, hat irgendwer Harrenhal bekommen. Der Chef von den Goldröcken? Nee.
Janos? Nee. War Janos da noch? Nee.
Doch, hat er das
Maren,
nicht?
Trent?
Einer von den
Janos
Bösen
Flint?
Hat das bekommen.
Okay.
Und der hat sich ja dann mit Tywin irgendwie abgemeldet. Na, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls ist Harrenhal halt so ein Prestige-Ding, glaube ich. Ich meine, das ist ja voll ausgebrannt. Das ist ja ein Horror.
Ja, es liegt halt strategisch gut.
Ja.
Oder es liegt aber auch strategisch schwierig. Also,
Das ist halt
aber
auch Prestige halt irgendwie, glaube ich, einfach Harrenhal.
Ich glaube, Littlefinger nimmt es halt einfach, der spielt halt einfach mit. Ich glaube,
ja, na klar spielt der mit.
Seine Freude ist so ein bisschen begrenzt, aber.
Ja, aber es ist halt so ein nächster Schritt in der Anerkennung und nach oben so, ne? Also, weil,
ja,
was ja Littlefinger allen anderen hinterher hat, weiß nicht, ob das Gegenteil ist, von voraus hat, ist, dass er kein per se Adel ist, sondern dass er sich sein eigenes Haus,
ja,
ausgedacht hat. Und von,
ja,
daher ist es schon
ist
ein großes
halt
Ding für ihn jetzt.
Ja.
Also vor allen Dingen in Richtung Anerkennung. Und gerade so als Ich meine, was hatte er bisher? Also klar, also er hat sich ums Geld gekümmert, aber er hatte halt auch das Bordell und so. Also jetzt nicht so, dass der. Das ist schon eine gute Sache. Aber klar, dass er spielt halt. Es geht ja auch darum, dass er jetzt sozusagen auch als einer anerkannt wird, der den Lannisters geholfen hat. Das ist ja für ihn jetzt auch wichtig, dass dass alle das gecheckt haben.
Ja, es erweitert seine Möglichkeiten.
Genau, richtig. Ja. Ja, und die nächste Szene, die ja sozusagen so dargestellt wird, als wäre die jetzt ganz schrecklich, ist ja meine absolute Lieblingsszene aller Zeiten, weil ich mich total gefreut habe.
Wir sind immer noch im Thronraum?
Genau, als sozusagen...
Du sprichst von Loras und Margaery?
Genau, dass Loras sich vom König wünscht, dass er Margaery zur Frau nimmt und dann dieses kurze Hickhacken, aber ich darf nicht, und dann sagen alle, doch.
Ja,
hier, Cersei und Pfeil selber schlagen sich ja fast. Na doch, pass auf, also es gab da diesen Fall.
Ja, aber sie müssen das ist ja so ein bisschen so ein Ding, sie müssen das halt fürs Volk durchspielen.
Ja, klar, aber
und
es ist
Joffrey
so lustig,
ist schlau genug.
Wie so, Cersei, also die Regel ist so.
Aber ich find's cool zu sehen, dass, also A, Joffrey entweder sehr, sehr gut gebrieft ist oder schlau genug ist, in dem Moment die richtige Haltung zu haben.
Nee, also Joffrey halt will einfach auch ein bisschen hard to get spielen.
Ja, also der weiß halt schon, dass die das jetzt halt fürs Volk quasi durchspielen müssen. Sie müssen Sansa absägen auf eine Art, die
für alle
Joffrey,
nachvollziehbar ist auch.
Ja, genau. Und Joffrey noch als Ehrenmal, als
Ehrenmal.
Aber
man hat halt
darstellt.
Kurz so Angst. Oh Gott, nee, nicht, dass er doch sie heiraten muss.
Aber es ist ja auch, es ist halt eine super schwierige, also gehen wir mal ganz kurz einmal durch. Loras sagt, sie ist noch unschuldig. Also schon, dass er das überhaupt über die Lippen bringt, ist schon sehr lustig. Ja. Margaery ist eine unfassbar gute Schauspielerin. Mhm. Also die, wie sie Freude und wie sie die Liebe für Joffrey faked, ist halt Hammer. Also,
aber ein Teil davon faked auch in der Ausschnitt.
Ja, ja, und sie spielt ja auch auf, also tief in mir hat meine Liebe schon früh Wurzeln geschlagen, irgendwie bla. Ja, so ein, und sie betont halt, sie macht es halt betont sexuell, aber auf eine indirekte Art irgendwie. Es ist toll.
Ja.
Auch die Zwischenschnitte zu Sansa, die wahnsinnig gut ist, also Cersei guckt ja, schielt ja ab und zu hoch, auch Margaery und Loras schielen ja dann zu ihr, nachdem Joffrey die Entscheidung getroffen hat. Und Sansa hält diese Fassade die ganze Zeit aufrecht.
Ja.
Dieses aufgeregte, oh, könnte es, und man sieht, man weiß nicht so richtig, wenn man von außen guckt, weiß man nicht so richtig, findet sie das jetzt gerade kacke, was passiert, oder findet sie es gut? Warum ist sie aufgeregt? Man sieht halt nur eine sehr angespannte, aufgeregte Sansa und sie hält es einfach sehr, sehr gut aufrecht.
Ja, total.
Mega gut.
Aber man sieht halt dann auch, und das finde ich auch so schön, wie das so von ihr abfällt.
Ja.
Aber leider gönnt...
Ja, wie sie dann rausläuft.
Leider gönnt
ja,
ihr das,
sie rausläuft.
Das nicht.
Aber auch da, wie sie, als sie dann angesprochen wird, sofort innerhalb von einer Sekunde wieder zurückspringt in ihre Rolle, aus dieser Freude raus wieder zurückspringt in die Rolle und dann aber auch erst checkt, dass es halt eigentlich eher zu ihrem Nachteil ist.
Ja, ja.
Also, Joffrey wird jetzt Margaery heiraten. Und Sansa ist raus.
Worüber wir uns sehr freuen, weil wir natürlich hoffen, dass, also egal was es jetzt für andere Konsequenzen hat, dass Sansa damit aus dem Fokus einfach ist. Von Joffrey.
Aber es macht sie halt, wie Littlefinger ihr klar macht, halt auch weniger wertvoll.
Klar, oder sie ist schon eher gefährdet, aber müssen wir mal ehrlich sagen, am gefährdetsten bist du als Joffreys Frau.
Ja, aber Littlefinger sagt ihr ja auch so, du pass mal auf, wenn der will, scheißegal, ob du seine Frau bist oder nicht, wenn der will, macht der, was er möchte mit dir. Und das schützt dich, dein Titel schützt dich halt nicht mehr vor irgendwelchem Missbrauch oder irgendwelchen Schändigungen. Jetzt kannst du halt auch noch dabei draufgehen, weil du bist nichts mehr wert.
Das schon, aber du bist halt jetzt auch nicht mehr gebunden, hier am Hof zu bleiben.
Ja, er versucht sie ja, wieder einer, der versucht sie irgendwie davon zu überzeugen, dass Abhauen gut wäre.
Mhm. Naja, und vor und allem er ja, weil er ja auch irgendwie verliebt in sie ist, weil er in ihre Mama verliebt war.
Ja, es ist, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er verliebt in sie ist oder ob er in erster Linie in ihr ein Spielstein sieht, den er benutzen kann.
Er hat mir etwas zu oft schon gesagt, wie ähnlich sie ihrer Mutter sieht. Also so eine leichte, creepy...
Ja, aber
creepy.
Ich zweifle ja sowieso an seiner Liebe für Catelyn, weißt du? Das ist halt auch nur, ich nehme ihm das einfach nicht ab.
Ach so, echt? Ja, nee, das habe ich immer. Ich dachte, ich hatte immer so, dass das seine einzige Schwäche ist, sozusagen.
Ich nicht. Ich glaube, also dafür ist er zu durchtrieben und das zeigt er dann auch später, dass er Sansa einfach an Ramsay gibt. Problemlos. Ihn interessiert Sansa einen Scheiß und ihn hat Catelyn auch, also im Prinzip in dem Moment, wo Catelyn sich gegen ihn stellt, ist ihm Catelyn egal, weißt du? Das ist so, also da verletzt er sie halt einfach wieder und das ist halt bei Sansa auch, das ist so eine oberflächliche, ich finde dich scharf und du erinnerst mich an was, was ich mal mochte, weil du siehst aus wie jemand, den ich mal geil fand und das haben wir alle schon mal erlebt. Mhm. Wenn jemand auch nur entfernt ähnlich jemandem sieht, den wir mal scharf fanden, dann oh, so ein Ding. Ja. Es ist aber nichts, es ist kein, nichts ernsthaft empfundenes, meiner Meinung nach, nichts ernsthaftes, keine tiefe Liebe, kein nix, nichts ehrliches. Ich bin dagegen. Ich bin sowieso gegen Littlefinger, aber ich bin da, das spreche ich ihm einfach
an. Ja, dass es irgendwie nichts ernsthaftes und keine tief empfundene Liebe ist, ja. Reden wir jetzt von Sansa oder Cat?
Sansa. Ja. Ich glaube nicht, dass er sie, dass ihm ernsthaft daran gelegen ist, sie zu retten.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, er hat so eine, trotzdem fühlt er sich sehr zu ihr hingezogen. Und die eine oder andere Sache ist dadurch meiner Meinung nach etwas noch motivierter als, weil im Moment, jetzt im Moment, hat die ja gar keinen Wert.
Naja, aber er denkt ja immer schon 20 Schritte voraus, also, ja. Ich weiß nicht.
Naja.
Ach, aber es ist trotz allem, es ist halt super creepy, wie er sie behandelt. Also, oder wie, was er auch in ihr vorgibt zu sehen, ist halt an sich, da hast du recht, halt einfach schon creepy genug. Mhm. Ja, es reicht ja, dass er irgendwie, auch wenn das nicht ernsthaft empfunden ist, reicht es ja, dass das, was er vorgibt zu sein oder was er vorgibt zu empfinden, ist halt schon widerlich genug. Und das wird ja auch eigentlich nur noch schlimmer, wenn sie zur Eerie fahren. Also, ja. Da gibt's ja so ein paar so creepige Momente zwischen den beiden. Boah, sorry.
Ja.
Gott sei Dank sieht Sophie Turner sehr erwachsen aus. Ich bin sehr froh, dass die einfach irgendwie.
Ja, aber nicht also, das haben wir ja andauernd bei Game of Thrones. Also,
ja, also da bin ich aber immer wieder sehr froh, ja, das stimmt. Dass die einfach irgendwie nicht so aussehen, alle.
Lass uns weiterziehen.
Ja, bitte.
Ross und Varys. Varys will Ross abwerben.
Ja. Auch eine coole Szene.
Hm.
Also. Aber auch sehr unheimlich, also A, wie Littlefinger mit Ross umgeht, also wie wenig er überhaupt Leben schätzt und wie wenig er vor allem das Leben seiner Huren schätzt.
Hm.
Wie auch Varys kommt eigentlich eher creepy rüber, obwohl man ja inzwischen mit unserem jetzigen Wissen halt irgendwie weiß, dass alles irgendwie.
Ja, Varys ist einem natürlich eigentlich mittlerweile wesentlich sympathischer, aber in der Szene gibt er sich keine große Mühe irgendwie.
Nee.
Nicht super uncreepy.
Damals fand ich ihn noch nicht. Ja,
ja, in dem Moment denkt man so, okay, warum sitzt du da und grinst so komisch mit deinem, mit deiner komischen Kapuze? Wieso soll ich dir jetzt bitte trauen? Wenn du mir jetzt noch Schokolade anbietest, haben wir irgendwie das creepy Bingo voll. Creep Bingo.
Kein Bingo hat sie, als sie ihm in den Schritt fasst und nichts findet.
Nee, da ist quasi, und dann creept sie ja erst richtig raus, weil das ist dann plötzlich, weil für Ross funktioniert ja das Leben so, dass sie Penis kontrollieren kann. Wenn jemand keinen hat, hat sie ein Problem.
Ja, aber das ist auch wirklich, so wird einem die Szene halt auch verkauft, ne? Das ist halt, oh, er hat keinen Schwanz, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ja, ja,
oh
genau, Gott. Und dann gruselt sie sich aber auch gleich, weil sie so, so ein bisschen, als würde sie so einen Kurzschluss haben, so next move, unklar.
Ja, total, dafür, dass Ross eigentlich relativ souverän ist, in bisher eigentlich fast jeder Szene, in der wir sie erlebt haben, mit Ausnahme von der Szene in Joffreys Gemächern, ist sie halt da erstaunlich unsouverän.
Ja.
Und einfach, da merkt man halt, sie ist halt auch tatsächlich einfach nur ein leichtes Mädchen aus Littlefingers Bordell. Also sie ist halt kein großer Player, sondern sie lässt sich irgendwie
Sie spielt halt oft größer, als sie ist sozusagen.
Ja.
Um sich zu schützen auch, ne, fake it till you make it so ein bisschen. Aber eben auch, manchmal kommt sie dann halt auch ganz klar an ihre Grenzen und mit Varys ist halt ein schlauer Mann, mit dem, da sollte man mit allen Wassern gewaschen sein. Hat eigentlich aber schon mal jemand Varys so richtig über das Knie gelegt? Nee, ne? Also wurde der schon mal so übers Ohr gehauen von irgendwem?
Naja, ich glaube, dass Littlefinger und er sich halt so dermaßen die Waage halten, das ist ja auch das, ach, hätte Ross, wäre Varys nicht zu Ross gekommen und hätte Ross abgeworben quasi als Doppelagentin, dann würde sie jetzt vielleicht noch leben. Ich glaube, dass Littlefinger der Einzige ist, der Varys das, die Waage, also das Wasser reichen kann. Ja. Oder die Waage halten.
Aber die sind jetzt weil natürlich in den aktuellen Staffeln irgendwie so weit, die haben gerade nicht viel miteinander zu schaffen, so.
Ich hoffe so ein bisschen auf einen Showdown. Ja, ich hoffe so ein bisschen auf so einen Showdown. Ich weiß nicht, wie der zustande kommt, aber mein Lieblingsende für sowohl Varys als auch Littlefinger so ein bisschen wäre die beiden gegeneinander. Das wäre halt so sehr, sehr befriedigend irgendwie.
Ja.
Weil die halt, die diese zwei Pole sind halt von allem. Ja.
Ja. Ja, da hätte ich auch Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, für wen ich bin.
Oh, ich habe da keine.
Ja, ich weiß. Ich bin da auch komisch mit Littlefinger. Egal. nächste Folge, nächste Szene, Brienne und Jamie. Und ja, da habe ich nur aufgeschrieben, Brienne ist so geil, stur und naiv. Das ist echt der Hammer.
Ja, ich finde sie halt hauptsächlich stur.
Ja, aber sie ist auch und naiv. Also so in ihrem einfach zu sagen, sie sagt halt einfach so oft, ja, na, aber das mache ich jetzt. So man denkt, naja, vielleicht musst du das ja nicht allen erzählen.
Nee, die ist halt einfach sehr, sehr geradlinig, ja, ne? Also stimmt. Sehr, Brienne ist auch einer der Charaktere, die ich wirklich heiß und fettig liebe, so.
Die habe ich das erst später gemacht. Die, also jetzt hier ganz am Anfang ging die mir wahnsinnig auf die Ketten mit ihrer, Ehre und Sturheit und so.
Nee, weil sie hat halt, sie ist, das überhaupt mit Jamie auszuhalten gerade, der wirklich super anstrengend ist, also super witzig für uns, aber super anstrengend für sie. Und sie zieht es halt mit so einer stoischen Ruhe durch, weißt du? Und ist aber trotzdem in der Lage, ihm irgendwie noch Kontra zu geben.
Ja.
Und ist es die Szene, wo die diese drei Mädchen am Baum und dann kommen die drei Stark-Männer?
Genau.
Ist es das? Ja. Und sie ist halt, sie ist halt badass. Und gleichzeitig schlau und hat gleichzeitig Ehe.
Ja, Jamie ist ja dann auch voll beeindruckt. Also.
Es ist schon, ich glaube, Jamie fängt halt an, also sie zu schätzen, später sie zu mögen. Und ich glaube, irgendwie so ein bisschen, so ein Ticken in Love ist er irgendwann später dann auch, meiner Meinung nach, eins meiner Traumpaare.
Neben ja, Traum ist er schon, aber weiß er halt nicht, könnte er sich halt nie eingestehen.
Nee, er kann es nicht. Halt. Ja, er kann, ja. Er ist halt immer noch so verblendet, auch später einfach so verblendet von Cersei.
Ja.
Und ich das wäre so ein Traum. Ich meine, wir werden ja noch über unsere Erwartungen für die 7. und 8. Staffel reden, aber ich freue mich auf den Moment, in dem Jaime sich gegen Cersei wendet und ich hoffe, dass er lang genug lebt, um sich Brienne zuzuwenden. Aber ich wüsste nicht, was ich lieber wollte, für wen Brienne sich... Also mal angenommen, das passiert, ja. Mhm. Ich glaube, das ist das geringste von den Problemen, die wir gerade haben in Westeros. Aber mal angenommen, wir sind hier so einer kleinen Soap-Opera. Ja. Und Brienne müsste sich entscheiden zwischen Tormund
und Giants. Wen habe ich eigentlich schon erzählt, dass der ehemalige Mitbewohner von Nils, guter Freund von ihm, Stefan, die deutsche Stimme von Tormund Giants bin?
Das heißt so, ich freue mich auch darauf, wenn wir das erste Mal Tormund begegnen und wir darüber abnörden können, abfannen können und vor allem du so einen kleinen Herzkasper kriegst, weil Tormund so geil ist.
Du freust dich darauf, wenn wir ihm das erste Mal begegnen? Haben wir da was geplant? Wem? Tormund? Wir begegnen Tormund? Oder du meinst ihn jetzt Freund?
Nee, Tormund in der Serie.
Ach so. Jetzt, wann haben wir denn dieses Date? Oh Gott, habe ich da schon Klamotten für? Ich weiß gar nicht.
Aber wenn Nils Kumpel sich irgendwie mal mit uns über seine Erfahrungen als Synchronsprecher unterhalten will, wäre ich mega Fan davon, das einfach zu hören, wie das ist, wenn man das spricht. Hätte ich Bock drauf.
Ja.
Kannst du ja mal so einstreuen beim Abendessen irgendwie, weißt du? Du
hast Schatz übrigens. Ich streue alles Mögliche beim Abendessen. Dafür kennt man mich.
Davon wäre ich Fan. Aber jetzt stell dir mal vor.
Ja, ich stell mir vor.
Brienne müsste sich zwischen Tormund und Jamie entscheiden.
Wem gönnst du es denn mehr? Ich glaube, die wäre einfach glücklicher mit Tormund.
Ja, ich glaube auch.
Weil ich glaube, Jamie, auch wenn der sich darauf einlassen würde, der hätte dann so Flashbacks und du müsstest dann auch diesen ganzen Crap mit übernehmen, weil er doch schon auch nicht immer gut war und dann müsste sie.
Ja.
Also ich glaube, das, also die entspanntere auf Augenhöhe Beziehung wäre mit Tormund. Dem müsste man vielleicht die eine oder andere Badewanne erklären, aber.
Ich glaube, Brienne wäre insgesamt vermutlich ein bisschen happier mit Tormund. Aber ich würde Jamie das sehr, sehr gönnen, wenn er Brienne, also, weißt du, weil das auch das erste Mal für ihn wäre, dass er eine Beziehung auf Augenhöhe hätte, weißt du, oder mehr auf Augenhöhe.
Ja, also wenn Jamie so ein klassischer Charakter ist, ja, der sozusagen mal ganz schlecht war und jetzt gut geworden ist, muss er eigentlich was spektakulär Gutes machen und dabei sterben.
Ja, wahrscheinlich.
So eine typische Erzählweise.
Ja, oh, hier, ich sehe gerade an meiner Ausschlag, an meiner Spur.
An deinem Ausschlag.
Im Ausschlag, ja, dass in der Etage unter uns gerade die Waschmaschine auf Schleudern gegangen ist. Man sieht es richtig. Ich merke das, ich höre es nicht, aber ich merke es, aber die Spur zeigt mir, dass man es auch hört.
Ich höre es nicht.
Das ist ein bisschen witzig. Ja, aber es ist ein bisschen witzig, weil es ist halt so ein, es sieht halt crazy aus. Naja. Viel Arbeit für mich dann, das rauszuholen.
Ach, der gute Rauschfilter kann sowas doch gut.
Ja, aber der muss halt auch schon vorher den Lüfter, der hier die ganze Zeit auf Hochtouren läuft, rausfiltern. Das ist schon, der muss mehrmals ran.
So, wir gehen mal weiter.
Immer noch bei Brienne, wir sind noch bei Brienne und Jamie und der Szene, ganz kurz. Stark-Männer kommen an, einer erkennt Jamie. Große Überraschung, Jamie ist offensichtlich auf dem Cover von Westeros heute gewesen.
Ja,
und,
People of Westeros.
Alle wissen sofort, ich meine, der hat lange Haare und einen Bart und sieht wirklich scheiße aus und es ist wirklich kein üblicher Ort, Jamie Lannister zu sehen und trotzdem erkennt er den, dass es...
Naja, er ist ja ein bisschen unsicher, also weil sie sagen ja auch so, nee, so ein Quatsch und so, hä, sonst wäre ich jetzt nicht hier und der ist ja auch ein bisschen unsicher, aber er sagt dann so... Ich meine, im Buch wird halt Jamie auch als so eine unfassbar außergewöhnliche Schönheit beschrieben, dass man, dass es dann, glaube ich, auch sinniger ist, dass man, wenn man den einmal sieht, den nicht vergisst. Weißt du?
Ja, das kann sein. Ich meine, Nikolai Coster-Waldau ist halt auch ein wirklich hübscher Mann.
Finde also, ich zum Beispiel mein Typ überhaupt
Mann. Nicht. Nee, ist nicht
ich habe diese Erzählung noch nie verstanden, dass der attraktiv ist.
Nee,
gar nicht. Also auch nicht diese Art, nicht mal diese Art attraktiv, wo ich sage, der sieht super gut aus, ist halt nicht mein Typ, so, ne? Also so dieses, so wie zum Beispiel Brad Pitt, den ich null attraktiv finde, aber ich verstehe schon, dass den Leute attraktiv finden. Aber den hier, ich finde, dass der aussieht,
Brad Pitt zum Beispiel kann ich weniger nachvollziehen als ihn. Wie aus Marzahn oder so.
Ich finde, der sieht so, das ist so ein, der hat so ein Proleten.
Jamie aus Marzahn.
Ja, Jamie aus Marzahn, vor allen Dingen dann später, wenn sie ihm die Haare kurz schneiden, also.
Ja, also okay. Das ist schon, ich finde, diese On the Road mit Brienne ist schon sein attraktivstes Selbst. Also dieses ein bisschen
Scruffige
und so.
Ja.
Aber ich finde durchaus, dass ein attraktiver Mann ist. Es ist nicht mein Typ Mann, aber ich finde, dass der attraktiv ist. Naja, aber auf jeden Fall, Brienne hat halt auch von Anfang an, glaube ich, keine Angst, weil sie weiß, diese drei Luschen, die nimmt sie irgendwie mit der linken Hand.
Ja, sie hält halt lieber nicht.
Ja,
weil es ja Stark-Männer sind auch, wobei das dann auch ein bisschen Wurst ist, aber wahrscheinlich trotzdem blöd.
Naja, weil sie die Gefahr läuft, dass sie sie killen, aber ja.
Ja, und sie will natürlich auch eigentlich keinen Aufsehenerring unterwegs.
Ja. Ja. Und am Ende nimmt sie ja trotzdem die drei Frauen vom Baum und meine Vermutung ist, sie beerdigt alle drei.
Ja.
Alle sechs. Also sie macht es dann ganz und beerdigt einfach alle sechs.
Wahrscheinlich. Eine Menge Geschippe.
Okay. Yep.
Oh, ich habe hier so eine kleine Fliege. Die macht mich fertig, weil mir die immer in die Nase fliegen will. Geh weg.
Was ist da los?
So eine ganz kleine Fliege.
Boah, ich könnte da Katzen empfehlen. Die machen zwar mega Hintergrundgeräusche, aber die jagen, spinnen, fliegen, alles. Kann ich sehr empfehlen.
Und vor allen Dingen fliegt die eigentlich total langsam. Ich könnte die ohne Probleme erwischen, aber ich kann halt mit einem Mikro in der Hand nicht klatschen. Wir müssen weiterziehen.
Ja, ja bitte.
Ich habe hier nämlich noch sehr viel. Ich habe noch drei Seiten voll. Und wir sind schon bei Minute 35. Also, Rob und Cat ist gleich gute Laune, habe ich hier stehen.
Ach.
Wobei da Cat so überraschenderweise in der Szene, finde ich, also im Prinzip quatschen sie ja darüber, dass Rob heiraten will und Cat quasi ihm sagt, warum das keine gute Idee ist, dass sie ausnahmsweise mal nicht völlig ausrastet, sondern tatsächlich Verständnis zeigt, aber gut argumentiert.
Ja.
Und das hat mich irritiert.
Ja, es ist irritierend. Aber also wenn Cat auf einmal einen Hellen hat,
ist ja, das ist also, aber vielleicht ist ja die Regel auch am Set gewesen, immer nur einen super Doofkopf pro Szene oder so.
Und das macht hier Rob, also von
ja,
daher.
Genau, also auch sogar bei den Starks haben wir so Grenzen. Jetzt mal auch irgendeiner mal wieder was Schlaues sagen, sonst brauchen wir die Familie gar nicht mehr anbringen. Ja, das ist wirklich so, ne? Die Starks bauen nur Scheiße, also gerade vor allen Dingen die älteren Starks. Und ich habe aber trotzdem so eine Liebe, das ist hier trotzdem mein Haus.
Ja, nee, also ich bin nach wie vor völlig bei Sansa und Arya. Das war ich aber von Anfang, also nach der ersten Staffel war ich dann auch bei Sansa, weil sie hat mich halt am Ende der ersten Staffel irgendwie gekriegt. Mit ihrer,
wir sind ja
mit
eigentlich alle nur bei
Stärke.
Den Starks wegen Rickon.
Genau. Nee, aber apropos, Bran ist, geht so oft so unter, aber der ist halt so wichtig eigentlich.
Ja, Bran ist fast, also kann sich gut durchaus als der einer der wichtigsten Starks rausstellen, absolut. Oder überhaupt als einer der wichtigsten Player.
Der wichtigsten Charaktere überhaupt.
Der ist doch mal auch, glaube ich, eine Staffel komplett nicht aufgetaucht, oder?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, die vierte oder so, dass der gar nicht kam.
Ja, da war der irgendwie überhaupt
vierte
nicht
oder
da.
Ja, und dann kam er wieder und war irgendwie 5 Jahre älter. Das war sehr
stimmt.
weird.
War der plötzlich
aber,
in der Pubertät.
Und hat auf einmal eine Nase, die irgendwie... Ja. aber Rob in der Szene, also Rob ist bis dahin so ein schlauer Taktierer, so ein guter Stratege gewesen, was Krieg angeht. Ja, was Schlachten angeht, der hat so viel richtig gemacht und es geht alles den Bach runter und sein Vermächtnis, das, was mir hängen geblieben ist, warum ich Rob nie ernst nehmen konnte, ist halt einfach, wie dumm er in der Situation ist, jetzt gerade in dieser Situation, wo Catelyn, die für ihre Schleue nicht gerade bekannt ist, einfach nochmal ganz deutlich macht, wie unglaublich gefährlich ist, was er macht. Und er checkt das nicht. Er nimmt es nicht ernst, obwohl Catelyn vor ihm sitzt, die ihm aus Erfahrung der Tullys mit den Freys und aus ihrer eigenen Lebenserfahrung einfach sagen kann, das ist so scheiße gefährlich, was du hier gerade machst.
Ja, und vor allen Dingen, die ihm auch sagt, das ist nicht nur für dich und mich gefährlich, sondern für die ganzen Menschen, die dir folgen.
Ja. Also, wie stur er, also ich verstehe, man kann es ja Rob fast nicht so, also man kann es ihm ein bisschen übernehmen, aber nicht so ganz, weil er macht es ja aus Liebe, sei ihm ja gegönnt, dass er dieses Glück hat, bevor er stirbt. Aber wie unglaublich jung diese Entscheidung ist. Aber das ist halt auch, er ist halt auch jung. Er ist keine 30, auch wenn er so aussieht. Also er ist halt,
das dürfen wir nicht vergessen.
Naja, gut, 18 oder 19 in der Serie, aber er ist halt scheiße jung.
Ich habe das schon älter gemacht.
Ja, aber er ist trotzdem, ich glaube, also kein.
Diesen Streit fange ich jetzt hier nicht schon wieder mit dir an. Ich weigere mich.
Ich lese
deine bestimmt, du hast ja immer so eine herrische Stimme, wenn es ums Alter geht. Nein, Maria. Der ist 18 oder 19.
Ja, mindestens.
Na, also
niemand
wahrscheinlich ist er 45.
Wir kannten 18- und 19-Jährige. Die können sich übrigens alle gerne mal bei uns melden mit Fotos von sich, wie sie mit 18, 19 aussahen. Keiner sieht aus wie Rob.
Doch, es gab immer den einen in der Klasse, der schon aussah wie 40. Der schon irgendwie seit 13 so ein Schnubbi hatte.
Ja, klar.
So.
Ich habe mich direkt auch vom Mikro weggesetzt.
Ja, ja. Du hast jetzt die Schnauze voll. Ich mache alleine fertig.
Also, wir halten fest, Rob ist dumm, Cat ist schlau, aus welchen Gründen auch immer sie da nochmal einen Hellen hat, aber hat sie.
Ja.
Aber es nützt ja nichts. Die Szene hätten sie auch, also wenn die nicht gewesen wäre, hätte sich auch nichts geändert. Es ändert sich ja nichts.
Nee, sie wollen uns nochmal, sie spielen hier mit unseren Gefühlen. Ganz klar.
Ja, fuck.
Wir sind jetzt, Stannis ist wieder zu Hause und nicht so gut drauf.
Naja,
und ich frage mich, wie ist Stannis
nicht
eigentlich wieder nach Hause gekommen? Wie haben sie denn den weggelassen?
Ja, wie ist er aus der ganzen Nummer rausgekommen? Wie ist,
Weißt du, da waren nur noch so wenig Leute und quasi, und Tywin kam da an und Stannis ist ja aufgrund von auch.
Aber er hat überlebt, ja.
Ja, ja, aber dass der den nicht gleich festgenommen hat sozusagen, weißt du, dass der den hat entkommen lassen.
Das haben sie nicht geschafft, ja.
Das ist nicht so schlau. Jedenfalls ist Stannis verständlicherweise
zurück in Dragonstone
mittelgut drauf.
Ja.
Und Melisandre ist so eine Mischung aus erklären und aber auch bockig, weil tja, wenn du mich nicht mitnimmst, dann musst du halt selber sehen, wie du deine Süßigkeiten kriegst.
Ja, aber auch so mit diesen, ja, aber du, was ist denn so schlimm daran, eine Schlacht zu verlieren, wenn du doch irgendwie, ne, ja, sorry, aber da sind gerade irgendwie 80% seiner Leute draufgegangen und es hat überhaupt, du hast hier behauptet, das wäre alles eine coole Sache. Ja.
Und darauf finden wir eher den klassischen Würgebeweis von ihr, indem er sie einfach so lange wirkt und dabei immer wieder sagt, beweisen mir doch, bla bla bla. Und wo ich denke, ja, es ist ja genau die Situation, in denen Leute Dinge beweisen können. Und da habe ich mich auch gefragt, ob Melisandre manchmal vorm Spiegel steht und denkt, ach, weißt du, Lord of Light, hättest du mir nicht eine zartere Kette geben können für diese ganze Zaubersache? Ja.
Aber vielleicht hättest du mir auch einen Typen an die Hand geben können als Azor Ahai, der nicht so ein Vollidiot ist.
Nee, es ist ja nicht Azor Ahai.
Naja, aber sie glaubt es ja immer noch.
Ja, ja. Ach so, du meinst, dass sie das denkt, ja. Naja.
Ja. Ah, dann ist er aber mit so einem geschlagen, weißt du? Ja. Sie glaubt es.
Naja. Ja, ja, klar, sie glaubt es in dem Moment noch und erzählt sie mir auch, du bist der Sohn des Feuers und so, bla bla bla. Da habe ich auch so überlegt, hier der Feuergott könnte da irgendwie zum Beispiel auf den Iron Islands nicht viel anrichten. Da ist ja mit den feuchten Streichhölzern, da kannst du ja nie den mal fragen. Da kriegst du ja nirgends so Feuer an. In der Scheißkälte. Also der kann auf keinen Fall so einen kompletten Westeros-Plan haben, weil die Ecke wären dann so wie bei den Galliern. Da würde er nie so richtig durchgreifen können. Die kriegen da einfach
deine
kein
Logik
Feuer an.
Deine Logik ist so bestechend. Oh. Ich habe so einen Spaß, wenn du anfängst irgendwie so wild irgendwie, was passiert denn eigentlich, wenn irgendwer, irgendwo, aber das geht doch gar nicht.
Ja, naja, wie gesagt, das ist bestimmt auch, da gibt es bestimmt auch so einen Spruch im Volksmund dazu, irgendwie versuch mal bei Krankenwilli Feuer anzumachen oder so. So irgendwie so leicht ist es eine Frau zu verstehen oder so ein Quatsch, sagen die da bestimmt. Ja. Auf den Dörfern.
Jetzt ich zwingt bin gerade sehr, sehr verliebt in dich.
Jetzt zwingt Melisandre Stannis ins Feuer zu gucken. Und ich will ohne wissen, Scheiß, was er da sieht.
Ja, also
oder ob er was
man
sieht oder
es
ob
ja
er
nicht
einfach nur erschreckt guckt, weil er merkt, ach du Scheiße, ich war ein Vierteljahr mit einer Irren zusammen.
Ich glaube, Konsens ist, dass er was sieht, und zwar, was er da sieht, was, glaube ich, auch Konsens ist, weil das später dazu führt, dass er an die Mauer reist, ist eine Schlacht im Schnee.
Ah ja, das ist die Sache.
Es wäre halt natürlich total cool gewesen, wenn wir irgendwas davon gesehen hätten. Also vielleicht total...
Ich habe auch ganz intensiv also in seine Augen geguckt.
Aber ja, ich dachte auch, vielleicht sieht man da ja irgendwas, irgendwie Schneeflocken fallen oder irgendwas, aber du siehst ja original gar nichts. Nee,
man
das
sieht
ist ja
leider
total
nichts.
Für die hätten nicht in ihre Augen und in seine Augen zoomen müssen, null, weil man sieht nichts. Aber hätten sie nicht das wenigstens andeuten können, dass wir irgendwie uns fragen, weißt du, so ein bisschen und aber uns schon was bei denken können, weil sonst verpufft es halt so voll. Ich finde, die Szene verpufft, obwohl die ja sehr, sehr wichtig ist für ihn.
Total.
Also auch für seine weitere Motivation.
Total.
Und das geht halt völlig in Rauch auf.
Na, und was vor allen Dingen da auch passiert in der Szene, was mir aufgefallen ist, ist, sie sagt ihm ja, du wirst auf deinem Weg zur bla bla bla, wo auch immer, was auch immer, noch viele Menschen verlieren, die dir was bedeuten oder alle Menschen, die dir nahe sind oder die dir was bedeuten, verraten oder verlieren. Und ich dachte dann so, dann würde ich doch an seiner Stelle sagen, ja, sag mal, vielleicht Abbruch, also weil...
Ja, aber es ist mir ja scheißegal, also, ach, Stannis ist halt einfach...
Und wir wissen ja, dass das ein cool. Tatsächlich ein, das ist denn mal eine richtige Vorhersage von ihr, leider.
Ja, sie hat ja tatsächlich, also, sie sieht ja auch Sachen, also es ist ja nicht... haben wir ja jetzt schon ein paar Mal festgestellt, sie kann Sachen und sie sieht Sachen, sie ist halt nur nicht immer richtig, sie liegt nicht immer richtig.
Ja, ja, sie sieht ja quasi wahrscheinlich tatsächlich die Dinge, die passieren, aber sie ist wirklich, also wenn du bei Google Maps halt so einen Kilometer daneben liegst, kannst du unter Umständen schon im ganz anderen Club landen, als du eigentlich wolltest. Also von daher, sie müsste da nochmal...
Das ist
der
Unterschied zwischen Captain Ahab und der Karaoke-Bar.
Genau, genau. Also das, oder auch hier in Berlin könnte das ganz kritisch werden. Also da würde ich nochmal WLAN anmachen, dass dann noch ein bisschen präziser wird. Aber das ist in ihrem Fall nicht möglich. Bist du fertig mit Stannis und Melisandre?
Ach, ich bin mit denen so durch. Ohne Scheiß. Die sind so meine unliebste Szenerie von wahrscheinlich allen. Also ich schon immer gewesen, ich mag Stannis nicht, ich mag Melisandre nicht. ich mag nicht, was da passiert. Da passiert entweder zu viel oder zu wenig, aber nie das richtige Maß und es ist immer nervig. Ich bin sehr fertig mit denen. So.
Verstehe. Naja.
Nix.
Aber war die Serie dann auch irgendwann. So, Theon ist umzingelt und ist ein bisschen genervt von der Tröte. Und wenn man sich dann aber mal im Zimmer umguckt, denkt man sich, ein Schritt wäre ja mal, die Fenster zuzumachen.
So. Aber ganz ehrlich, was heißt ganz ehrlich?
Nee, sag mal ehrlich jetzt mit mir, Frieda. Das finde ich gut. Ich finde, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir auch einfach mal richtig ehrlich zueinander sein können. Komm.
Gut. Eine wahnsinnig gute Szene von Alfie Allen, den wir sowieso schon festgestellt haben, dass wir viel mögen von dem, was der macht. Aber ich war sehr, sehr dran an der Szene. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die Folge gesehen habe. Also es ist eine dieser Szenen, die mir vorher durchgegangen sind.
Ja, mir auch.
Er spielt das so, so gut. Man hat noch mal so diesen einen Moment irgendwie wirklich Mitleid mit Theon, obwohl er uns nicht viel Grund gegeben hat in den letzten Folgen. Aber man wird noch mal so zurückgeholt zu diesem Jungen, der er eigentlich ist. Ja. Und Master Luhan hilft dem Ganzen natürlich, aber er spielt es halt auch einfach. Und dann immer zwischendurch so ein bisschen dieses Comic Relief von dem Horn und dem Augenrollen von Theon. Das ist einfach sehr, sehr lustig auch. Aber diese Verzweiflung und wie er halt auch nochmal schildert, wie er einfach Gefangener war und die ganze Zeit ihm immer erklärt wurde, er müsse ja dankbar dafür sein, für diese Gefangenschaft. Und dann kommt er zurück und sein Vater und dann kommt wieder das Horn und ach, so geil. Und auch diese Erkenntnis, die er hat, das fand ich eigentlich, das ist eigentlich die wichtigste Theon-Szene, glaube ich, um, dass wir ihn nicht verlieren, also dass uns das nicht egal ist, was als nächstes mit ihm passiert.
Ja.
Dass Master Luhan zu ihm sagt, ihr seid noch nicht der Mann, der ihr sein wollt oder vorgebt zu sein. Und Theon dann irgendwie sinngemäß sagt, ja, aber ich bin zu weit gekommen, um was anderes zu sein.
Einfach zu weit gegangen, also um zurück, ja, also um sozusagen
um zurückzugehen. Ja.
Also ich habe so den Point of No Return sozusagen überschritten. Ja.
Und dieser helle Moment von Theon aus dieser Ehrlichkeit heraus, aus dieser Verletztheit heraus, das ist eine wunderschöne Szene. Ich frage mich, warum ich die nicht so vorher im Kopf hatte und nicht so wertgeschätzt habe, weil das ist einfach. Die hat mich richtig, richtig mitgenommen, als ich die gesehen habe. Also wirklich.
Ja, ich habe auch für Theon ein wesentlich offeneres Auge jetzt beim nochmaligen Durchgucken mit dem Wissen, was auch aus ihm wird und so. Und vor allen Dingen, was Theon genommen wurde, was alle anderen in Westeros haben, ist dieses Last Resort, letzte Endstation, wenn gar nichts mehr geht, geht die Nachtwache. Und für Theon geht die Nachtwache nicht, weil Jon da ist. Und wenn Jon rausfindet, was Theon gemacht hat, weiß er, was er dann auf jeden Fall erfahren wird, ist für Theon die Nachtwache auch ein Todesurteil. Das heißt, das eine Ding, was immer, egal was du Schlimmes verbrochen hast, für alle geht für Theon nicht mehr. Ja. Deswegen muss er sozusagen da, wo er ist, irgendwie für sich eine Lösung finden.
Ja. Eine super traurige
Situation. Und der erste Schritt wäre, die Fenster zu schließen, wenn ihn die Tröte so stört. Aber gut. So ein leichtes Lüftchen ist vielleicht auch immer wichtig für die kranken Männer.
Haben die da nicht nur so Löcher?
Was?
Haben die nicht nur so Löcher in der Wand?
Also ich habe die Vorhänge wackeln sehen. Und die Kerze.
Ja, was heißt ja nicht, dass da was ist, was man zumachen kann.
Na doch, da sind so Holzdinger, so eine.
Ja? Ah ja, okay.
Die habe ich gesehen.
Also Theon, hör auf Maria nächstes Mal.
Ach so, dann ist jetzt die nächste Szene schon. Jetzt habe ich hier diese 4, 6, 5 Sache am Laufen. Genau, das ist Theon hält eine Rede, wo wir ja kurz denken, jetzt hat er seine Jungs endlich.
Ja.
Aber ist so nicht. Er kriegt eine drüber und nicht Pycelle, sondern wie heißt er?
Luhan.
Master Luhan wird so sang- und klanglos umgebracht.
Ja.
Eine sehr nebenbei Szene, wie er umgebracht wird, die dadurch umso furchtbarer ist. Weil es ja schon einer der wichtigen Charaktere war.
Ja.
Andererseits aber auch cool, also sozusagen, weil das ja eben so zeigt, wie nebenher sowas dann eben passieren kann in der Welt von Game of Thrones. Deswegen ist man immer so in Hab-Acht-Stellung, weil es wird einfach, man hat keinen Respekt.
Ich habe mich original in der Szene vorher mit Theon in dem Raum nämlich noch gefragt, wie stirbt Luin eigentlich? Ich habe vergessen, weil der Gimps, den gibt's nicht mehr. Wie stirbt der eigentlich? Und dann kommt die nächste Szene und so, ja, stirbt.
Ich habe hier auch einen traurigen Smiley gemalt, sehe ich gerade.
Ja, zu Recht.
Und die Sel versucht uns wieder zu vertrösten. Achso, und ja, Theon kriegt einen rüber und wird verschleppt. So.
Ja.
Und die Sel versucht uns zu trösten, indem sie uns in der nächsten Szene Varys, Tyrion und Podrick schenkt. Was auch meistens klappt. Damit kann ich echt über fast alles getröstet werden.
Ja. Podrick!
Yay! Sorry. Aber die drei sind natürlich auch noch irgendwie besonders cool. Aber was machen die da? Ich habe nur die drei Namen hier stehen.
Achso, also Tyrion liegt immer noch im Bett.
Ach ja, genau.
Varys kommt dazu, Podrick ist sowieso da als Knappe und
genau, Varys hat bringt Shae vorbei. Shae.
Ja. Also er
es gibt
er
hier
sagt,
in Berlin einen Laden, der heißt Shae, Schee, also im Sinne von schön. Da kaufe ich da kaufen wir immer Bilder.
Varys erklärt Tyrion kurz seine Situation und sagt ihm halt auch so, pass auf, wir können uns irgendwie jetzt erstmal nicht mehr sehen. Oh, sehr süß. Sorry, ey, wir können uns jetzt erstmal nicht mehr so oft sehen.
Ich habe auch kein Gästezimmer mehr, es ist ein bisschen enger geworden.
Ja, aber und Tyrion sagt dann halt so, ja, also willst du nicht zu nah an einem Trinkenden schwimmen irgendwie? Und ach, ich dachte, wir wären Freunde, bla bla. Und Varys sagt, ja, ja, sind wir auch. Und lässt dann quasi Shae rein. Und dann gibt's eine, finde ich, sehr, sehr rührende Szene. Vor allem, weil Peter Dinklage einfach...
Ja, wie er die letzte Szene spielt, ne?
Spielt. Wahnsinn gut. Also, ich meine, Shae macht ihren Teil, sie macht halt nicht zu viel. Also, Sybil Kikkeli macht es echt gut, finde ich. Sie hat auch nicht so viel, also, sie kann schon super gut spielen, aber nicht quasi nicht mit Peter Dinklage mithalten. Sie macht aber genau das Richtige und macht sehr, sehr wenig. Macht einfach sehr, sehr wenig und lässt ihn quasi die ganze Emotion tragen von der Szene. Was denn?
Entschuldigung. Ich habe versucht, die Fliege zu töten, hab mir dabei nur selber wehgetan.
In einer der dramatischen Szenen.
Entschuldigung.
Nee, ist gut. Geht's dir gut, Maus?
Ja, das ist einfach jetzt auch. Da hat jetzt vor allen Dingen die Dummheit wehgetan.
Okay. aber also Peter Dinklage spielt einfach um sein Leben.
Ja.
Das ist wirklich so... Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil mir das so...
Naja, gerade diese letzte Szene, wo er so erkennt, dass sie bei ihm bleibt.
Ja.
Wo sie sich so halt zu ihm bekennt und man so merkt, wie krass so eine Erleichterung, dass er sich nicht mehr kontrollieren kann, weil er so erleichtert ist.
Wie er halt auch davon ausgegangen ist, dass er so entstellt ist und dass jetzt, wo er nichts mehr ist, wo er nichts mehr hat, dass sie ihn halt sowieso verlässt. Also er provoziert das ja fast. Er provoziert sie ja fast
naja, klar,
so ein bisschen vorher.
Naja, klar, ist ja so dieses schnell Schluss machen, bevor der andere Schluss macht.
Ja,
haben
genau.
Wir doch alle schon, Frieda. Oh. Ich habe ja teilweise mit Leuten Schluss gemacht, die nicht mal wussten, dass
die
es
nicht
gibt.
Ich wusste, was du meinst, bevor du den Satz beendet hast. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, als ich echt meinem besten Freund gesagt habe, ich beende das jetzt, ist mir zu blöd und ich lasse mich nicht verarschen und so. Und er so, aber weiß er denn, dass ihr jemals irgendwas hattet? Oder dass ihr irgendwie, nö.
Nö.
Okay.
Wieso?
Also alles wie immer bei dir.
Ach, aber es ist, also da es bricht einem das Herz, wie verletzt Tyrion ist und wie erleichtert er ist, dass Shae, und das muss man einfach wirklich.
Dass er nicht alles verloren hat
ist,
auch.
Nein, ja, auch Serien Shae ist halt eine andere als Buch Shae und Serien Shae liebt Tyrion und liebt ihn sehr lange, bis er mit ihr Schluss macht, um sie zu schützen. Und das erkennt sie nicht. Und da ist sie halt doof. Und da, ab dahin wird sie scheiße. Aber bis dahin liebt sie ihn und holt ihn auch aus dieser tiefen Depression damit, die er da ja gerade da in seinem Krankenbett hat.
Ja.
Weißt du? Also er hat ja gerade nichts.
Ja. True story.
Na.
Sie will auch mit ihm abhauen, aber er erklärt ihr halt, dass er sich krankerweise hier am Wurzeln führt in diesen ganzen Intrigen-Schlamm.
Auch krass, wie die Rollen so umgekehrt sind, weil später will er sie ja fortschicken.
Naja, aber er
damit
wollte
sie
ja
in
mit.
Sicherheit ist. Nee, aber also und jetzt will sie, wenn er doch was
Na,
irre
sie will,
passiert.
Mit ihm wollte sie schon immer weg. Sie will nur nicht alleine weg.
Nur nicht ohne ihn. Aber ja. Was wäre passiert, wenn er mitgegangen wäre? Wäre es wirklich so scheiße gewesen für ihn? Man weiß es
der
nicht.
Der hätte sich nach einer Weile zu Tode gelangweilt und wäre krasser Alkoholiker geworden. Das
ja, wahrscheinlich. Ja. Das stimmt.
Ja. Schreib doch Gedichte, Schatz. Ich habe jetzt hier zu stehen, so. Boah, die Trottel heiraten. Ach so, ja, die.
Ja, ja, ja. Das
ist
ich
auch
nicht
so eine Hochzeit, wo alle nur, wo sich niemand freut, niemand fühlt mit denen mit oder freut sich, alle denken nur.
Die machen das nur für sich selber. Ich meine, es ist ja schön für die beiden, aber es ist halt irgendwie so, echt jetzt?
Wobei ich diesen Schwur mag, wo die diese Götter aufzählen. Das finde ich irgendwie cool. Wo man so gleichzeitig Stranger, bla bla bla, das fand ich irgendwie gut.
Ich habe nicht genau hingeguckt.
Der Hass war lauter.
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja nicht gegen Talisa an sich, aber ich bin gegen Robs und ihre. Also es ist ja mehr Robs Entscheidung. Er hätte das einfach verhindern können und er hätte sie halt alle, also er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Aber das ist halt die dümmste. Ja. Und deswegen bin ich halt sauer auf ihn.
Ja. Oh. Ist auch nur eine kurze Szene, weil die wahrscheinlich wussten, dass die keiner lange ertragen kann.
Nee.
Jetzt sind wir bei Daenerys. Lange nicht gesehen.
Ja. Ist es schon das House of the Undying?
Ja, das ist, wo sie reingehen. Ja. Also wo sie draußen noch drum rumlaufen und dann ist sie sozusagen drin und brüllt irgendwie rum. Ich habe keine Angst vor euch, bla bla, während Jorah draußen merkt, dass das irgendwie so eine Art Spiegelkabinett ist und der irgendwie nicht so wie bei Labyrinth.
Aber
das
ist krasser. Ja. Es hatte was sehr. Ich dachte auch schon, also bei der ganzen Szene, auch das weiß ich, habe ich beim ersten Mal auch schon gedacht, so, Alter, warum läufst du denn nicht schneller hinter ihr her? Was ist denn da los? Also ihr habt doch gesehen, die können Magie und Tricks und so ein Quatsch.
Er ist halt 120. Also das ist halt, Jorah ist ein alter Mann. Willst du denn?
Ja, aber also, weißt du, man sieht es halt so kommen und es stimmt tatsächlich, es hat so was Labyrinthmäßiges. Also
ja, genau, wirklich. Dass sie irgendwo reingeht, weil das eine optische Täuschung und so weiter.
Ja. Aber warum, was macht, man hat das so meilenweit kommen sehen. Ja, also total. Alle haben das meilenweit kommen sehen, außer Jorah.
Ja. Aber das ist ja nicht das erste und auch nicht, vor allem nicht das letzte Mal, dass Jorah irgendwas nicht sieht, was alle anderen sehen. Und damit sind wir auch schon wieder bei Übergangsjacken. Und jetzt, pass auf. Pass auf.
Ich passe.
Wir setzen uns jetzt alle aufrecht hin.
Ja, ich sitze.
Denn ich muss jetzt nämlich widerlegen, was wir vorhin per E-Mail geschickt bekommen haben.
Okay. Oh.
Jacqueline sagt zu ihr, ne, sie quatschen ja kurz so, hey, willst du nicht mitkommen, ein bisschen mit meiner Gruppe hängen? Ja, ich würde so gern können, was ihr könnt, aber jetzt muss ich erstmal nach Hause und so, ne?
Ja.
So. Und dann sagt er ja so als Begründung oder ich sag mal so als, wie sagt man, Incentive? So als Motivation für sie. Ein Mädchen hat viele Angebote für den roten Gott. Aber da ist jetzt kein Feuer im Spiel gewesen mit den anderen. Sorry.
Ach so. Yeah.
Weil er sagt tatsächlich, er sagt zu ihr, hier irgendwie wir bei dem Manifest Gott, also hier kommt auch der Manifest Gott das erste Mal zur Sprache. Bis jetzt hat er immer nur roter Gott gesagt. Aber als er sozusagen, das Mädchen hat eine Liste und erzählt er dann die Namen sogar auf, weil er offensichtlich nachts heimlich neben ihr liegt.
Oh, creepy, stimmt.
Und sagt dann halt, ein Mädchen hat viele Angebote für den roten Gott.
Und er sagt wieder roter Gott statt Manifest. Ja. Er hätte in der Situation Manifest sagen müssen.
Genau. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir hier einen Continuity-Fehler haben oder ob unsere Theorie einfach nicht stimmt. Oder möchte Jacqueline einfach, dass die alle verbrennt. Ist das so eine Sache zwischen denen?
Ist richtig. Das macht keinen Sinn.
So, Simon.
Das macht keinen Sinn.
Da setzt du dich jetzt, da machst du mit dir mal ein bisschen schön Creme auf die Finger und dann tippst du uns mal.
Bitte.
Weil nämlich die Theorie, die Simon geschrieben hat, die finde ich ja auch total schlüssig bis zu diesem Moment.
Ja,
und ich habe die auch von anderen Leuten gelesen. Also er ist ja auch wirklich nicht der Einzige, der so denkt. Und deswegen wird es wahrscheinlich stimmen. Jetzt ist halt die Frage, was diese Szene bedeutet.
Ja, weird. Sehr weird. Ja,
aber ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich so gut aufgepasst habe.
Dass du aufgepasst hast? Ja.
Vielen Dank. Vor allen Dingen so ein einzelner Clap ist ja immer besonders schön.
Ich vervielfältige den und dann klingt das irgendwie so, weißt du?
Ja, ist geil. Vielleicht auch, wenn du irgendwie sowas einspielst, wo irgendwer Zugabe brüllt oder so. Auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sozusagen, wir haben wieder eine Lücke im System entdeckt. Aber Genau, und jetzt gibt er ihr halt die Münze, ne? Falls du irgendwann mal nach Braavos kommt, gib die irgendwem und sage Valar Morghulis. Da hören wir Valar Morghulis, glaube ich, auch zum ersten Mal, ne?
Ja.
Und sie muss das dann auch üben.
Ja.
Und
Sprachschule?
Sie soll das quasi in Braavos irgendwem sagen. Also in Braavos wissen offensichtlich alle Bescheid.
Ja, aber das Ding ist halt auch, was ich nicht so ganz verstehe, das Ding ist, sie soll das sagen und die Münze. Ich glaube, die Münze ist das Entscheidende, aber
genau. Aber auch der Satz.
Ja, aber alle sagen
in der Kombi.
Das ja. Also,
ja, das stimmt, da hast du recht. Die aber die Kombi ist dann wahrscheinlich das, was irgendwie die Sache ausmacht. Und der Typ, in den sie Schacken dann verwandelt, macht mich jedes Mal fertig.
Ja,
dieses
das sieht
Gesicht.
Sehr weird aus.
Hat so
aber er hat die Stimme immer noch
Stirn.
Von Tom Blaschia, ne?
Das ist nicht okay.
Ja, und sie haben aber die Stimme von Tom Blaschia, genau. Also die Stimme bleibt halt
die
gleich,
Stimme,
was halt
die,
sehr...
Die Stimme bleibt, ja.
Ja, das ist ein komischer Moment. Die ganze Szene ist aber auch sehr, die hat sowas sehr, sehr Mystisches, weil er hat dann auch so kurz verschwindet und dann hinter ihr auftaucht und dann diese Gesichtsveränderungssache. Aber die hat halt auch sowas sehr Herzerwärmendes, weil Arya ihn ja wirklich bittet, nicht
genau.
zu gehen. Und das ist so, mir bricht ein bisschen das Herz
und er
für Arya,
auch so sie, also er ist ja auch bereit, mit ihr zusammen zu bleiben. Aber sie müsste dann halt mitkommen.
Ja, ich bin sehr froh, dass sie Tom Blaschia wieder gecastet, also zurückgecastet haben.
Ich auch,
haben.
Und nicht diesen Stirnmann.
Ja, und auch nicht irgendwie einfach noch einen anderen, also dann einfach ihn ersetzt haben mit noch einem anderen Gesicht.
Ja. Auch
das
wenn wirklich diese Manifest-God-Sache mittlerweile so krass viele Löcher hat. Also nicht nur dieses, dass jetzt mittlerweile auch total unklar ist, muss da jemand sterben, um das Gesicht zu kriegen oder nicht, weil wir jetzt mittlerweile auch schon Situationen hatten, wo sie dann von lebenden Leuten und so, ne? Also das ist ja auch dann in der 5. und 6. Staffel ist ja andauernd Thema, weil das alles irgendwie in sich so wenig Sinn macht.
Das ist halt viel Magie. Du musst einfach an Magie glauben.
Ja, aber es gibt ja auch Regeln, aber die Regeln finde ich nicht. Also ich glaube ja an Magie, das wissen wir.
Ich glaube, es mischt sich diese Manifest-God-Sache, also dieses Gesicht da benutzen, mischt sich in der 6. Staffel ganz viel mit einfach Magie, die darüber hinaus auch noch können.
Ich habe eher das Gefühl, muss ich jetzt dann mal sagen, auch gerade jetzt mit der Szene wieder hier, dem roten Gott und so, dass da einfach auch vielleicht den Schreibern und auch Railroad nicht so richtig... die auch nicht so richtig die Regeln kennen und so ein bisschen, wie man so sagt, making them up along the way, so ein bisschen, weißt du?
Naja,
aber ich habe Amerikanistik studiert und deswegen muss ich halt auf Englisch.
Naja, komm, also wenn hier jemand die ganze Zeit unnötige Anglizismen raushört, bin ich...
Ich finde ja Anglizismen also super. Das hat Nils letztens schon gesagt, deswegen sind wir auch so Fan von der Band Bilderbuch oder Nils auch so von Falco oder so, weil die keine Angst haben, das in ihren Liedern einfach so zu benutzen, als wäre es normale Sprache, dass man einfach mal ein paar Sachen auf Englisch sagt, weil das Wort dafür einfach besser ist. Und ich finde, dass man da nicht so Angst haben sollte. Ich finde es auch nicht so pretentious oder so, um das auch nochmal zu sagen. Oder das kann ich auch sagen, prätentiös, wie das alle so finden. Ich mag die englische Sprache, ich beschäftige mich so viel mit der, ich gucke irgendwie so viele Serien und Filme auf Englisch, wobei ich aber auch eine der wenigen Leute bin, die auch wahnsinnig gerne Sachen synchronisiert guckt, weil es mir manchmal zu anstrengend ist. Deswegen finde ich das voll okay, und die Leute verstehen mich doch. Also ich finde es auch immer nicht so schlimm, wie die Leute tun. Wenn man gut Englisch kann, die Sprache gut beherrscht, dann, also zum Beispiel meine Stieftochter und ihre Mama, die können halt sehr gut Italienisch, weil die halb Italienisch sind und die fangen auch mittendrin an, Italienisch miteinander zu reden. Das finde ich dann auch nicht pretentious, also ich finde es okay.
Das ist einfach der.
Ich finde, man sollte doch bunt sein, ist doch schön.
Ja.
Viele finden es halt so als angeben. Aber ganz ehrlich, also mit Englisch angeben
ist auch schwierig.
Ja, da gebe ich lieber mit anderen Sachen an. Mit was gibst du denn an so?
Nicht so viel. Also bewusst angeben kann ich, glaube ich, nicht gut.
Stimmt, du bist sehr zurückhaltend.
Ich habe halt so oft ein schlechtes Gewissen, schon alleine, wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, halt über die Serie zu reden und dann irgendwie Englisch benutze, weil es einfach schneller geht und leichter geht, weil ich das gerade so gesehen habe und gerade so gehört habe und es in meinem Kopf ist. Und halt auch alle Podcasts, die ich über Game of Thrones höre, halt sind alle auf Englisch. Und ich kann halt dann manchmal so schwer umschalten und schäme mich dann halt. Und deswegen ist Angeben damit sehr schwierig, wenn man sich dafür schämt.
Das stimmt. Aber man muss auch sagen, dass du dich auch schnell schämst.
Das stimmt.
So,
Next.
Also jetzt haben wir gerade die Lücke im System mal wieder entdeckt.
Ja.
Was glaubt ihr denn, also jetzt mal an die Hörer, ich hätte dazu tatsächlich, also es interessiert mich nach wie vor, was ist da jetzt wieder die Sache, falls da jemand eine Idee zu hat. Wir sind jetzt im Winterfell, jetzt kommt unsere für viele, viele Jahre bestehende Reisegruppe bei Pycelle an. Pycelle?
Nee, sorry. Luwin.
Luwin. Ach, Luwin. Ich habe hier Pycelle zu stehen, immer wenn ich Luwin meine, die ganze Zeit schon, habe ich irgendwie verpeilt. Genau, bei Meister Luwin, der sich irgendwie noch echt ein ganzes Stück weit gerobbt ist, aus dem Hof bis zum Baum. Der liegt jetzt unter.
Aber der Baum steht doch, glaube ich, in Winterfell drin, oder?
Der steht auf dem Gelände, also drin. In den Mauern, aber trotzdem nicht im Hof.
Ganz schön weit.
Ja, ja, also er muss schon da, sieht man ja auch, da ist ja voll Wiese und so und...
Ja, der ist weit gerobbt auf jeden Fall.
Also ich gehe jetzt mal nicht an, dass die Iron Man ihn aus Liebenswürdigkeit da nochmal kurz abgelegt haben.
Nee, das hat er selber.
Ja. Aber das war irgendwie traurig. Ich fand die Szene traurig.
Ja, es war eine schöne Szene trotzdem, weil die Kinder halt nochmal eine Chance kriegen und er halt auch nochmal so eine Würdigung kriegt irgendwie.
Ja, und also ist ja auch so süß, wie er ihm sagt, dass er sie auf die Welt gebracht hat und fast jeden Tag seines Lebens gesehen hat und dass das für ihn schon eine große Freude war und so. Ja, sehr süß. Ja,
sehr süß, aber dass er dann halt, das ein bisschen, also und er gibt ihnen halt auf den Weg, in den Norden zu gehen.
Ja,
und
genau,
zur Mauer
stimmt,
zu
nicht
gehen,
in den Süden,
sondern
in den
Norden,
ja, stimmt.
Ja, ein wichtiger Anstoß.
Ja.
Ja. Und damit sie dann halt auch irgendwann die Reeds treffen, aber
ist halt auch der kürzere Weg.
Schubser.
Jetzt zu John zu gehen, ist halt der wesentlich kürzere Weg, als nach King's Landing zu gehen, wo überhaupt niemand weiß, wer da noch lebt. Und vor allen Dingen weniger Leute auf dem Weg, ne?
Ja, weniger Feinde, ne? Also insgesamt. Der Süden ist voll von Feinden. Aber dass Luwin dann, es ist so richtig, aber es ist so, das tut so weh, trotzdem, dass er halt Osha quasi bittet, ihn zu töten.
Ja, nachdem er ihr nochmal den Spezialpass auf die Kinder auf Auftrag gibt.
Ja.
Und halt, hier habe ich mich gefragt, wie finden wir eigentlich Osha?
Ich glaube, du magst Osha nicht so.
Nee, ich mag sie nicht so, jetzt obwohl es für mich in der Story keinen Grund gibt, sie nicht zu mögen. Aber irgendwie, ich glaube, vielleicht mag ich einfach ihr Gesicht nicht oder so. Ich mag die irgendwie nicht.
Also ich mochte die in Harry Potter mega gut. Also mega gut mochte ich die.
Ich kann mich zum Beispiel an die in Harry Potter nicht erinnern.
Nicht? Nee. An Nymphadora Tonks?
Irgendwie nicht.
Oh. Also ich mag sie, und ich mag ihr Gesicht. Ich finde sie schwierig, aber das liegt in ihrer Natur. Also dieses Wildling-Ding von ihr, dieses sehr animalische und immer mit diesem Kopf so von unten. Und na, das finde ich ein bisschen anstrengend.
Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dieses creepige von unten gucken, aber das finde ich so.
Ja.
Ich kann damit
aber
nicht
was
gut
ich
umgehen.
Halt, ich habe keine großen Herzsympathien für sie so. Aber warum ich sie mag, ist, weil sie so schlau ist und weil sie so wichtig ist für, dass die Jungs überleben.
Ja, sie ist glaube ich, das, was man heute Street Smart nennen würde, was in ihrem Fall eher so Forest Smart ist, aber das, das stimmt, das mag ich halt auch an ihr. Also ich mag sie nicht, also sie ist mir nicht sympathisch, aber ich fühle mich wohl, dass die Jungs bei ihr sind, sozusagen.
Ja, total. Also, ja. Sie ist halt das Brain der Gruppe.
Mit der kann man halt überleben, so.
Ja, sie hat das Hirn, Hodor hat die Muskeln.
Aber sie hat halt nicht nur das Hirn, sondern sie hat auch die Erfahrung. Also sie weiß einfach so, ne? Sie kennt die Strecke, sie kennt, wie sie weiß, wie man sich versteckt, weil sie das ihr Leben lang machen musste.
Ja.
Und jetzt hat man übrigens mal, als die gegangen sind, Winterfell so in Gänze gesehen. Brennend zwar, aber...
Ja. Man hat auch die Größe gesehen.
Genau,
also,
man hat immer so eine Idee, wie groß das eigentlich ist.
Ja.
Das war ja immer da war ich ja immer sauer.
Ich finde es aber auch, also wirklich tatsächlich für mich als Zuschauer schmerzhaft zu sehen, dass Winterfell, was so ein bisschen unser Fels in der Brandung war, es ist kein gutes Bild, aber
na, Winterfell ist so unsere emotionale Basis, ne? Das Haus der Starks, da ging es halt los. Also da, wo es losgeht, ich meine, da haben die im Gegensatz zum Buch einfach eine ganz klare Entscheidung in der Serie getroffen, uns an die Starks und Winterfell zu hängen, indem sie da gestartet sind.
Ja, es ist auch wichtig. Also du brauchst ja irgendeinen Punkt, von dem du losgehst, von dem du irgendwie alles kennenlernst. Ja. Ja. Du kannst ja nicht so wild reingeschmissen werden. Wir hätten ja überhaupt keine Orientierung. Aber also was wirklich, wirklich wehgetan hat, ist Winterfell in Schutt und Asche zu sehen. Mhm. Und ich war erstaunt, wie mich das, obwohl ich das weiß, und wir Winterfell danach ja auch nie wieder in voller Pracht sehen. Mhm. Also überhaupt nie mehr voll sehen, aber auch schon gar nicht irgendwie prächtig sehen. Und das eigentlich, das Bild von Winterfell, was wir haben, ist ja eigentlich zerstört. Aber, also immer in zerstörtem Zustand. Aber wie weh das trotzdem getan hat, das in dem Moment zu sehen, war ich ein bisschen erstaunt. Also habe ich nicht gedacht, dass mich das so kurz so rausholt, wie die weglaufen, also weggehen und du siehst da quasi, wirst einmal so quergeschwenkt über das brennende Winterfell. Das ist schon emotional irgendwie komisch. Also hat gut funktioniert für mich.
Ja, verstehe. Ich dachte nur, oh, für dich nicht so, groß, ne? Ist es.
Okay. Ich hatte Emotionen.
Nee, ich hatte Emotionen, als Theon sich das genommen hat. Dass Theon sich Winterfell, also das Winterfell sozusagen eingenommen wurde. Das war für mich so der Winterfell-Moment. Aber jetzt zum Schluss hatte ich damit irgendwie schon so ein bisschen abgeschlossen, glaube ich. Na gut.
Ja, ich finde, manchmal macht die Serie keinen so, das hatten wir ja schon wirklich oft jetzt und es fällt halt immer mal wieder auf, dass die Serie ganz oft keinen guten Job macht im Größe darstellen und in Pracht darstellen, auch was King's Landing angeht. Also man hat ja auch zum Beispiel, es wäre vielleicht, manchmal wäre mal einfach so eine CGI-Fahrt, einmal rundrum so ein Drohnenflug, weißt du?
Total, würde ich total gerne mal haben, dass man mal so ein Gefühl kriegt, auch für dieses ganze... Ja.
Vielleicht sollten wir mehr auf die Vorspanne achten.
Ja, naja, aber die machen es ja auch nicht so.
Nee, es ist auch nicht wirklich, stimmt.
Ja, naja. Aber man kann ja im Internet, es gibt ja zum Glück echt viel Fanart, die so basiert auf den Beschreibungen aus den Büchern und da gucke ich immer gerne mal, wie die.
Oh, echt?
Ja.
Kannst du da mal was irgendwie vielleicht posten, wenn du was, also was zur Hand hast oder was findest?
Ich such mal was raus.
Weil es würde mich echt auch interessieren, so ein bisschen grafisch.
Ja. Ich suche mal was raus. Ich schick dir mal was.
Ja, cool. Yes.
Jetzt sind wir wieder bei Daenerys. Die ist halt in der Geisterbahn, im Spiegelkabinett. Und, hat jetzt diese auch sehr spannende Vision. Und zwar eine zweiteilige. Der erste Teil ist, sie ist im verschneiten, oben offenen Thronraum im Red Keep, was offensichtlich oben zerstört verbrannt ist und auch so aussieht, als wäre es schon seit Jahren verlassen. Also entweder ist sie sehr weit in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
Es ist aber auch nicht ganz klar, nicht sofort klar, später dann schon, als man sie von nahen sieht, als sie dann so fast den Thron anfasst. Also im Prinzip sollen ja diese Visionen sie ablenken.
Genau.
Davon,
also
zu den
diese Visionen sollen sie ja da behalten, in dieser Visionswelt. Ja. Wobei dann die erste nicht so schlau ist, weil da hätten sie ihr auch schöneres Wetter hinlegen können.
Aber ich, ohne Scheiß, also bis sie den Thron anfasst, war ich mir nicht sicher, ob das Asche ist, was wir sehen, oder Schnee, weil es sieht man nicht. Also es könnte auch einfach ein Ascheregen sein und es könnte auch Asche sein. Das offen. Man sieht es dann später, also später wirkt es ein bisschen in der Nahaufnahme eher wie Schnee, weil man halt das in ihrem Haar sieht und auf ihrer Hand.
Weil es oft zu weiß ist und nicht so gräulich wie Asche ist.
Ja, aber zu Anfang, der erste Moment, da war ich mir nicht sicher und bin mir auch immer noch nicht sicher, was sie da sieht, ob sie Schnee, ob sie den Winter sieht in einem verbrannten Thronraum oder ob sie Asche sieht, weil Drachenfeuer alles in Schutt und Asche.
Also meiner Meinung nach sieht sie so Winter und das bezieht sich halt ganz klar, also auf symbolisch Winter is coming, der Winter wird King's Landing übernehmen. Ob es nun tatsächlich in Form von Wetter oder in Form von den Whites ist, ne? Wahrscheinlich eher symbolisch. Und ich glaube, in der Vergangenheit ist sie nicht, weil solange dieser Thron existiert, war King's Landing ganz.
Ja.
Also das Haus. Sein. Also das Red Keep. Und deswegen, ich glaube immer, dass das auch nicht Asche war, weil dafür sah es schon so aus, finde ich, der Thronraum, als wäre der schon vor langer Zeit.
Aber das Dach so ist ja auch nicht ohne Grund weg, ne?
Also das Dach gebrannt sieht eher hat, glaube ich, schon. Aus. Ja. Aber ich finde, es sieht so aus, als wäre es schon sehr lange her.
Ja, das kann sein.
Und dass der Winter das sozusagen Westeros übernimmt. Und das, aber das Merkwürdige ist ja, dass diese erste Vision, also der erste Teil der Vision, wo sie in dem Thronraum ist, der verführt sie ja nicht zu bleiben. Was soll sie denn da? Ja. Nur der zweite ja erst. Deswegen ist das irgendwie so eine Mischung aus, guck mal, was in der Zukunft passiert. Oh, guck mal, da ist ein Zelt, bleib mal hier.
Sie entscheidet ja selbst, weiterzugehen.
Ja, sie entscheidet, den Thron nicht anzufassen, genau.
Ja, und dann geht sie weiter und dann läuft sie durch das Tor am Castle Black, was ich total irritierend fand.
Ja, ja.
Aber sehr, sehr deutlich. Hinter die Mauer. Super, genau. Irritierend. Ja, sie läuft hinter die Mauer und dann sieht sie das Zelt und da drin Drogon und Rhaegon heißt das Kind? Rhaegon?
Keine Ahnung. Ja. Oh, mein Stockholm-Pärchen.
Also es ist wirklich auch eine sehr emotionale. Es war auch irgendwie war es schön, Khal Drogo noch mal zu sehen. Also ich habe gerade ihn Drogon genannt übrigens. Drogon
Khal Drogon. Heroin Khal.
Ja, aber es war irgendwie schön, ihn noch mal zu sehen.
Ja, auch die beiden auch. Schön, dass aber wie gesagt, ja, das ist ja für mich war diese Beziehung, also ich bin auch total, war super traurig, als er gestorben ist und so, aber das ist ja schon so ein bisschen, fand ich, irgendwie so eine Stockholm-Syndrom-Beziehung gewesen.
Ja, das ist
wo sie irgendwann, der Mann, der sie quasi hält und vergewaltigt, sich irgendwann den verliebt. Aber wir sind ja hier in einem ganz anderen Universum als in unserem.
Ja, aber die haben sich ja, glaube ich, aber auch wirklich dahin entwickelt. Also mal ab davon,
machen
dass
ja
Joshua auch. Martin, ja, also Joshua Martin hat eine komische.
Na, hat der hat eine ganz komische Idee von, wie Männer und Frauen zusammen sein sollen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also aber dafür sind wir halt auch in einem anderen Universum und in einer anderen, also auch.
Ja, ja, genau.
Entstammen seine Ideen
das
aus einer
ja
anderen
Fantasy Zeit. Das ist ja eine Fantasy-Welt und da sind die Regeln ja einfach ein bisschen anders. Das ist ja auch alles
man
okay.
Man darf auch aber nicht zu so viel in seine Orientierung rein interpretieren oder
also
in seine
Also ich finde, man darf, was man will.
ich sage mal so, ich wäre vorsichtig.
Ja.
Zu viel da rein.
Aber ab und zu kann dafür, man ja schon immer nur noch kritisch sein, finde ich.
Ja, aber dafür ist seine kreative Leistung einfach zu groß und zu vielschichtig, um irgendwie sich immer darauf abzustellen, was er sich bei einer Szene irgendwie gedacht hat.
Ja, ich bin weißt ja auch du? Schon, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja Fan, sonst würden wir hier nicht sitzen und reden, aber manche Sachen sehe ich halt trotzdem kritisch, genau wie bei Woody Allen,
sollte
von dem
man
ich ja auch Fan bin, aber der ja auch nicht alles immer so gut gemacht
ja
hat. Aber nächste Szene, ja, also sie, also im Prinzip ist es so, dass das das House of the Undying, glaube ich, oder so, ne?
Ja, House of the Undying.
Genau,
ja,
ihr was zeigt, wo sie vielleicht bleiben will, in der Hoffnung, dass sie in dieser Vision bleibt.
Damit macht sie nah bei den Drachen ist, weil die Drachen ohne sie nicht funktionieren,
genau,
oder nicht.
Genau, und sie kommt aus der Vision raus und ist dann dabei den, das ist dann quasi die, wahrscheinlich Plan B mit der Kette. Dass sie dann da angekettet wird und die Michael Stipe erklärt ihr, dass und das fand ich nochmal interessant, weil das hatte ich vergessen. Ich wusste das mal, aber ich hatte es vergessen, dass weil die Drachen leben, gibt es wieder Magie. Also ja, eine gewisse Magie gab es ja auch vor den Drachen schon. Ich glaube, hier Melisandre ist jetzt nicht wegen der Drachen plötzlich da oder so. Aber dass die Magie wieder stärker wird und bestimmte Sachen möglich sind, ist, weil es wieder Drachen gibt. Warum die jetzt der Katalysator für Magie sind, weiß ich auch nicht genau, aber so ist es eben. Und okay, je näher man den Drachen ist, desto stärker ist die Magie und die Drachen sind umso stärker bei Mutti. Und das ist auch irgendwie eine Szene, finde ich, die relativ, also erstmal dachte ich, das wäre die letzte Szene gewesen.
Ja, das wirkt wie eine sehr endgültige Szene,
ja,
stimmt.
Und ich fand die so ein bisschen schlumpfig, also so, weil
ja,
so unspektakulär.
Ja.
Ich hatte die spektakuläre Erinnerung.
Ich auch. Danke, dass du sagst. Also tatsächlich,
gerne,
ich bin sehr
gerne
froh, dass du es auch so.
Viel, sehr gerne.
Weil ich hatte die auch deutlich spektakulärer in Erinnerung. Und im Prinzip passiert ja nichts weiter, außer dass die Drachen kurz den Typen, also Pipri, irgendwie in Flammen setzen.
Und auch super
und
schnell. Also gar keine.
Ja, sofort.
Ja.
Und dadurch die Magie der Ketten, also die Ketten sind offensichtlich nur magische Ketten, die fallen weg und sie ist damit frei.
Und die Drachen
und
auch,
sehr,
genau.
Und die Drachen auch.
Und sie sagt auch nur einmal so Dracarys, also nicht so, dass sie es auch mal mehrere Male sagen muss und sie sagt's auch nur, also sie ruft's nicht oder so. Und das war's dann.
Es hat ein bisschen eine eigene Kraft. Also es ist nicht kraftlos. Nee, ich fand's nur, ich hatte es im Kopf irgendwie, die Bilder, es gibt ja viele Bilder davon, wie sie in diesen Flammenstrahlen steht. Mhm. Und man sieht es halt im Prinzip ja aber nur so.
Ja, aber gerade auch, wie schnell er da verbrennt auf dem Boden liegt und End of Story. Ja. Also das war irgendwie, dadurch, dass er quasi bis hierhin so ein krasser, großer, weil auch unbekannter Gegner war, war es dann doch relativ schnell mit ihm vorbei.
Ja.
Also weil nicht auf so, die Idee, dass die Drachen Feuer speien können, hätte er ja mal kommen können.
Also so, tatsächlich.
Vielleicht zieh irgendwie noch so eine Jacke drüber oder so. Sicher ist sicher. Aber ja, das, es scheint uns
alles daran geht irgendwie zu schnell, dass sie auch direkt den Richtigen trifft und alles ist so ein bisschen, es hätte kurz dramatischer sein können. Genau. Die Folge war aber auch eh schon relativ lang, vermutlich.
Ja.
Haben sie da ein bisschen geschnitten, aber da hätte man ja vielleicht bei dem Gespräch zwischen Rob und Cat auch noch mal kurz mit der Schere, aber na gut.
Ja.
Sie hat es auf jeden Fall, also was ich schön fand, dass sie sich viel Zeit genommen haben für die Vision.
Ja, sehr, ja, absolut. Sehr dann kann man, dass man sich dann nur umgucken konnte auch.
Ja, genau. Und also dieser Blick, wie sie halt, dass man halt auch wirklich genau wusste, sie läuft durch dieses Tor am Castle Black, was halt irgendwie, das brauchte ja ein paar Sekunden, um das irgendwie auch wirklich dem Letzten klar zu machen, dass es dieses Tor ist und diese selbe Einstellung, die wir schon ein paar Mal gesehen haben.
Ja.
Das ist schon schön, aber ach ja, so ein bisschen mehr Action in diesem Turm. Ich hatte den auch wirklich, deswegen war ich gerade so wirklich froh, dass du es gesagt hast. Ich habe es auch dramatisch in Erinnerung.
Irgendwie hatte man sich das etwas größer gemerkt.
Ja, ja.
Und dann sind wir jetzt auch schon wieder bei Gruppe Schnee. Und da macht ja John eigentlich auch was ziemlich Krasses und hat ausnahmsweise mal Hinweise verstanden und handelt auch dementsprechend.
Ja.
Hätte uns ja auch alle wieder nicht gewundert, wenn er irgendwie, aber wieso, nee. Aber Wollen er nicht. Bringt in einem Kampf, versteht da, was los ist und bringt Corin Heilfand um. Quorin übrigens im Deutschen.
Quorin?
Quorin. Und ist danach aber über die Gesamtsituation relativ schockiert und guckt dann Ygritte an, als würde er wirklich demnächst mal ganz dringend auf den Arm müssen. Ja. Er hat wirklich so ein Hier eskaliert jetzt.
Also das hat mich so wenig mitgenommen. Ich habe original darüber Haarfan total vergessen, dass es den gab. Das war, ich weiß nicht.
Ja, das ist den gab, habe ich auch so vergessen. Also im Buch ist der auch viel größer. Im Buch ist der halt voll die Legende und so krass und keiner hat ihn nie fangen können. Er hat so viele Wildlinge umgebracht. Und deswegen ist überhaupt sozusagen der Grund, dass Jon Schnee von den Wildlingen akzeptiert wird und auch von Mance Rayder am Ende, weil er eben diese krasse Legende umgebracht hat, der so viele von den Wildlingen umgebracht hat. Und das kommt halt in der Serie überhaupt nicht so rüber, deswegen.
Null.
Aber im Buch macht es total Sinn, also dass es gerade dann der ist und er hat es geschafft und sowas.
Es ist ja auch nicht unsinnig. Es ist ja nicht unsinnig in der Serie.
Nee, aber es ist nicht dramatisch genug.
Frag mich, ob das ein bisschen daran liegt, dass die Folge zuvor Blackwater war und jetzt auch in dieser Folge halt sehr, sehr viel Schweres, Emotionales passiert, weißt du? Also es sind ja einfach, wir beschäftigen uns ja jetzt auch schon eine Weile mit dieser Folge. Da ist einfach viel, viel los, ob das vielleicht deswegen so untergeht oder ob die es einfach nicht geschafft haben, Halfhand so aufzubauen.
Nee, wir haben Halfhand halt zweieinhalb Mal gesehen. Also wir haben und wir wissen auch, finde ich, nicht so, dass der so eine krasse Legende ist, zumindest.
Nee.
Also nur weil das einer vielleicht mal sagt oder so, und die Wildlinge sozusagen so ein bisschen ehrfürchtig von dem sprechen, aber das sehen wir ja nie. Was hat er denn jetzt gemacht? Also so, das ist so ein bisschen, da haben sie nicht gut erzählt, aber der ist natürlich halt wichtig damit, weil er eben gerade nicht irgendeine Krähe umbringt, sondern eben genau diese Legende.
Vielleicht ist es halt auch tatsächlich gar nicht so wie, also im Buch halt groß, aber vielleicht wirklich für die Story gar nicht so wichtig. Vielleicht haben sie da eine richtige Entscheidung getroffen, ihn nicht übergroß zu machen, weil er quasi nur ein mehr oder weniger Plot-Device ist, um John zu Mance zu bringen, weißt du? Also
ja, klar. Es ist ja auch, in der Szene ist ja auch einiges, sag ich mal, vorsichtig, ganz zufällig sehr praktisch so hingefallen, wie zum Beispiel auch, dass der Streit und dieser Kampf so stattfindet, dass Ygritte danach sagen kann, hier, guck mal, und dann genau auch da das Lager ist. Also, dass sie sozusagen noch zwei Schritte gehen müssen und dann, also das ist ja ein Riesenzufall.
Also ein bisschen. Aber der dieser Blick auf das Camp von Mance,
der Effekt ist natürlich super.
Hammergeil. Ja.
Und also das, weil ist, das wirklich, ist nämlich mal was,
da geben
was
sie
wir,
uns mal Scale.
Ja, das ist ja. Da haben wir es nämlich endlich mal, dass man so mal mitkriegt, wie groß und gewaltig das eigentlich ist. Und wir nicht schon wieder durch so ein Lager gehen, wo wir nur 20 Leute sind, denken, ja, wie viel, also kommt der jetzt mit 50 Leuten oder was?
Ja, da habe ich übrigens gleich noch einen Punkt, aber ja. Ja. Genau, da sieht man es mal, da ist es mal vernünftig gemacht und da haben sie ein gutes Setting gewählt in so einem Tal, was halt voll ist mit Zelten und es hat halt, also John sieht genauso aus, wie man in dem Moment aussehen muss. Er macht's halt einfach gut. Also er sieht halt wirklich beeindruckt aus und ein bisschen verängstigt und ein bisschen geschockt davon, dass er Halfhand umgebracht hat. Also, und das macht halt in
emotional
dem Moment dann
sehr durchgerüttelt, aber das kann er ja gut.
Ja. Ich find's immer noch lustig, dass wenn man bei Giphy Brooding eingibt, dass als erstes GIF Jon Snow kommt. Das ist einfach
das
wahnsinnig
das Erste, was
lustig.
Mir einfallen würde, ja. Das ist mega echt, lustig. Das hat er. Nächste Szene. Mhm. Gesundheit liegt mit diesem Mädel im Bett. Und das hatte ich vergessen. Das hatte ich total vergessen, dass
also
sie auch
dass
noch
sie im Bett
den Nervis hintergeht.
Ja, das, ich, das wusste ich noch.
Nee, ich hatte das kommt. Ich war richtig so, ach, krass.
Ich wusste halt, weil ich habe ein Problem mit, also was heißt ein Problem mit, also hätte wahrscheinlich jeder, aber wenn im Fernsehen, im Film oder in der Serie irgendwo vorkommt, dass jemand lebendig begraben wird, ist es für mich, das ist fast schlimmer.
Das habe ich mir übrigens gemerkt, dass er da lebendig begraben wurde, aber ich hatte vergessen, dass sie da dabei war.
Also für mich ist es halt, für mich ist lebendig begraben das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann, glaube ich. Also es gibt ganz viele schlimme Tode, aber lebendig begraben ist, glaube ich, mit das Schlimmste. Also nee, das ist das Schlimmste. Und deswegen habe ich das nie vergessen und habe da ein bisschen drauf hingewartet, wann das endlich passiert.
Verstehe.
Also endlich im Sinne von, lass es vorbei sein.
Ja. Der Ruhe sitzt im Tresor. Naja.
Ja. Aber auch, dass sie halt, es geht alles sehr, sehr schnell. Doria weiß halt sofort, was Phase ist und bettelt um ihr Leben. Und weiß im Prinzip, sie kennt Daenerys gut genug, Doria.
Ah ja, genau.
Sie weiß gut genug, dass, also kennt Daenerys gut genug, um zu wissen, dass sie da keine Schnitte hat, bettelt aber um ihr Leben. Und Daenerys ist halt eiskalt, aber auch sehr, sehr, überhaupt nicht hysterisch, einfach sehr, sehr kühl und steckt die in diesen Tresor, den sie noch öffnet und dann, ach ja, da war gar nichts drin, alles klar, na dann.
Und war da war nie was drin, ne? Verstehen wir jetzt.
Nee, da war, ja, okay. Da war nie was drin.
Das habe ich nämlich in dem Moment nicht ganz gecheckt, ob der sozusagen, ich hatte auch vergessen, ob wir den schon mal von innen gesehen haben oder nicht.
Nee, er hat ihr den nur von außen gezeigt. Und sie stellt halt jetzt fest, da war nie was drin und er sagt halt, er versucht es ja noch irgendwie zu retten und sagt irgendwie, ja, aber ich bin doch jetzt der King hier von Kars und ich kann alles möglich machen, bla bla. Und es ist ja aber alles Latte, sie sperrt ihn und Doria ein und dann plündern sie mal kurz Kars und machen ab.
Und lachen so noch beide so herzlich darüber. Ein Schiff, ein kleines Schiff.
Nehmt alles an Gold und Juwelen mit, Jungs. Genau. Los.
Alle mega. Happy, endlich plündern. Meine Güte, so lange mussten wir uns zusammenreißen.
Und wie gut aber diese Drachen animiert sind. Immer mal wieder. Ich weiß manchmal nicht, ob ich froh
sein soll.
Ich glaube,
wir haben es den Drachen zu verdanken, dass wir King's Landing und Winterfell nicht sehen.
Ja, manchmal bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht eine gute Entscheidung war, irgendwie an bestimmten Stellen irgendwie einfach zu sagen, okay, da reicht die Idee. Bei den Drachen reicht die Idee nicht, weißt du? Ja. Da muss halt wirklich, wie sie Drogon auf der Schulter und die beiden anderen irgendwie auf den Händen trägt und irgendwie Drogon anguckt und er sich anspiegt und es ist halt alles so flüssig und sieht so gut aus und sieht so echt aus. Es ist einfach viel, viel wert.
Ja, das stimmt. Nächste Szene, Scheiße sammeln. Jenseits der Mauer.
Ja.
Mit unseren drei Jungs. Und dann
so
kommen die drei
Hörner
und das finde ich so toll. Das ist so geil, bedrohlich, wie sie so sozusagen, wie sie es so machen, dass sie nicht mal damit rechnen, dass noch ein drittes kommt.
Aber keiner von uns. Also ich habe da beim ersten Mal auch nicht mitgerechnet.
Doch, ich total. Und zwar, weil sie eine Folge oder zwei Folgen vorher erklären, was ein drittes Horn bedeutet, wusste ich genau,
aber trotzdem,
dass in der Szene das
meine Aufmerksamkeitsspanne reicht halt irgendwie genau für eine halbe Folge, also von daher.
Also das war ja damals noch die Zeit, wo ich das so gebinged habe. Ich weiß nur, dass ich genau wusste, dass wir jetzt ein drittes hören.
Aber ich verstehe ganz viel an dieser Szene nicht.
Also fangen wir an. Genau. Ich setze mich wieder aufrecht.
Eine Sache, die ich nicht verstehe. Mhm. Eine Sache, die ich nicht verstehe.
Eine Sache ganz viel, verstehst du nicht?
Ja, okay. die verstehe ich richtig doll nicht. Sam trifft die Entscheidung, sich hinter einem Stein zu verstecken.
Ja.
So weit.
So gut.
So schwierig.
Ah ja.
Ah.
Ich habe auch viel vorher eine Frage. Wer bläst diese Hörner?
Bitte? Ich auch, ne? Wer gibt die Warnung? Aber wahrscheinlich die oben an der Faust, ja, weil die kommen sehen, nehme ich mal an. Also sie sind ja nicht weit von der Faust. Mhm. Und die beiden anderen ziehen ab.
Ja.
Ed und Pip.
Ja, genau, die rennen weg und Sam fällt halt über seine eigene Scheiße.
Ja, Sam ist halt ein bisschen putzig. Ja. Aber er versteckt sich hinter einem Stein, was halt schon nicht funktioniert. Aber der White Walker, mal ab von den ganzen Whites, die da sind, aber der White Walker guckt ihn doch an.
Ja.
Und entscheidet sich,
weiterzugehen.
Weiter? Warum? Was?
Na, das ist für mich überhaupt nicht schwierig. Dafür kann's.
Oh, ich finde das super schwierig.
Nee, weil, also für mich ist es nicht schwierig, weil der im Moment ja keine. Das ist so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen wie die Borg.
Ach so, ja, okay.
Der ist in dem Moment keine Gefahr, der ist aber auch überhaupt kein Gewinn jetzt in dem Moment und dann soll er, also so, weißt du, das ist jetzt nicht der Auftrag gerade.
Das machen die doch aber sonst, also sonst nehmen die doch einfach jeden mit und Abi. Also ich.
Aber du weißt ja nicht, was die gerade für einen Auftrag haben, also die, weißt du
ja,
so.
Ja, doch, die Faust.
Ja, aber ich habe irgendwie, also er ist ja einer von denen, der auf dem Pferd, der übrigens mega geil aussieht.
Ja, der White Walker, der sieht super aus.
Der ist ja einer, der die sozusagen denken können, in Anführungsstrichen.
Ja, die
so.
White Walker, also
genau.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen den White Walkern und den Whites.
Ja, ich weiß, aber lass mich doch weiterreden.
Ja. Entschuldigung, ich nehme mir noch ein Wasser.
Und das ist halt jetzt, das hält den jetzt auf. Also der eine Dicke, der da liegt, um den kümmern wir uns. Also ich sehe das so Borg-mäßig so. Das ist jetzt, die haben vor, die große Gruppe sich zu holen und der eine, der da rumliegt, für den halten wir jetzt hier nicht an.
Ja, aber die sind
Tausende.
Der
kann ja ruhig von uns erzählen.
Ja, aber die sind Tausende. Da kann er doch irgendwie, kann auch einer von den Whites irgendwie los und also so richtig, weiß ich nicht.
Für mich macht das total Sinn. Also ich fand das nie schlimm.
Viel schlimmer allerdings. Finde ich. Also, ich bin ja froh, dass Sam noch da ist.
Ja.
Weil Sam einer meiner weiteren Herzcharaktere, aber viel, viel schlimmer finde ich, dass die dann so ein Rauszoomen machen. Hm. Von dem White Walker zurück über die Whites irgendwie, und man sieht die Faust im Hintergrund. Mhm. Und du siehst ein und denselben, also es gibt zwei langhaarige Typen ohne was an. Mhm. Und die siehst du immer wieder. Der zoomt so raus, dann wartest du 2 Sekunden, dann kommt der Typ wieder. Und dann zoomen sie weiter raus und dann siehst du den Typen wieder. Und nochmal. Und ich dachte so, also einmal ist ja vielleicht okay, Faulheit, ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Muss mal, also und ich möchte, dass bitte alle das nochmal gucken und mir sagen, ob ich spinne. Aber die haben halt einfach und so ungeschickt einfach denselben Ausschnitt immer wieder genommen, nur von ein Stück weiter weg. Und die einfach, also macht man ja so, man verdoppelt die Mengen, aber so einen sehr, sehr einprägsamen Typen mit langen Haaren ohne Oberteil, also ohne was an und noch so einen anderen Typen daneben, da gibt es nochmal einen, der gibt es denselben nochmal mit Schild und dann gibt es nochmal einen, der was anderes in der Hand hat, aber diesen einen Typen ohne was, den gibt's halt 3, 4, 5 Mal, während die so rauszoomen und es sind ja nur 10 Sekunden oder so. Ich dachte, also sorry, aber also ich verstehe ja, dass ihr kein Geld für Winterfell habt und kein Geld für die Mauer, also fürs Castle Black, aber das jetzt... Das ist ganz offensichtlich faul. Ja. Und da bin ich sauer.
Copy-paste.
Da bin ich richtig sauer.
Ja.
Ja, Mann. Also.
Das ist mir aber nicht aufgefallen. Muss ich auch nochmal gucken.
Ich könnte sich, also alle mal kurz aufzeigen auf Twitter, die das auch gesehen haben und sich geärgert haben. Wahrscheinlich keiner.
Hashtag.
Aber ich habe mich geärgert.
Copy-paste ärgert mich.
Copy-paste ärgert mich?
Mhm. Okay. Was ich zu der Szene zu sagen habe, ist, dass ich bis gestern, wo ich sie nochmal geguckt habe in Ruhe, dachte, das, was ich da im Hintergrund sehe, ist die Wall.
Ja, das stimmt. Also,
und deswegen Staffeln jahrelang dachte, wie langsam laufen die denn? Ohne Scheiß. Ich dachte, das wäre so ein Fehler von der Serie. Ich habe es nicht gecheckt. Warum kommen die denn da nicht an? Warum sieht die denn auf der Mauer keiner? Aber es ist nicht die. Es ist
die Fist of the Faust.
Ja. Auf jeden Fall super krass starkes Staffelende, weil dieser Typ sieht so geil aus und diese ganze Gruppe sieht so beängstigend aus und auch die Einzelnen und das Pferd und das Tote und das ist so krass. Und dann wird das so lange nicht delivered. Das macht mich echt bis heute noch fertig, weil ich dachte, dass sozusagen, aha, Staffel 3, jetzt geht's los. Jetzt geht's mit den Untoten los. Aber nix ist. Das ist echt. Also das,
aber es stärkt halt so dermaßen diese Bedrohung.
Achso.
Ja, also diese Bedrohlichkeit, die von den White Walkern und den Whites ausgeht, das stärkt es halt so, dieses Bild, dass man das jetzt halt sieht, dass die in jedem Zustand auch mit Pferd und allem und dazu halt noch die wahrscheinlich als Babys zu, ne, also Crusters Babys oder andere, die halt zu den White Walkern gemacht wurden, dass da halt auch nicht nur Zombies, aber viele, es sind sehr, sehr viele Zombies, aber es sind halt auch noch Anführer und Brains dabei. Das ist halt so das erste Mal, dass einen das so mit voller Wucht trifft irgendwie.
Ja, und der sieht halt auch wirklich geil aus. Also ich finde auch mal schön, dass man sozusagen, klar, die Zombies sehen aus wie so Zombies, ne? Stunny-Zombies quasi. Ja. Aber so diese, die dazwischen, die sehen halt, die White Walker, die sehen halt einfach richtig cool aus.
Ja.
Oder er ist ja der White Rider eher. Was?
Was ich ein bisschen ich finde, er sieht halt aus wie der Night King. Weißt du? Also, ich finde halt, er sieht geiler aus als der Night King.
Ach so, ja, das finde ich auch. Ich finde, der Night King, der sieht irgendwie aus wie eine von den Spezies, denen man so irgendwie bei Star Trek begegnet.
Ja. Der sieht halt auch cool aus, aber weniger bedrohlich als der Typ mit
der
den langen
Typ
Haaren.
Hier, der sieht richtig geil aus, ja. Der könnte von mir aus...
Ja.
Naja, wir wissen ja auch noch nicht genau, wie die strukturiert sind. Ob er jetzt die rechte Hand ist oder ob er, weiß man nicht.
Ja, was auf einer auf den, das ist ja, glaube ich, auch der, den wir schon im Wald gesehen haben, den wir ganz zu Anfang gesehen haben, den wir gesehen haben an Cruster's Keep. Also ich glaube, das ist immer wieder der eine Typ so.
Aber ganz am Anfang haben wir doch nur so ein Mädel gesehen.
Nee, in der ersten Folge. In der ersten Szene gibt's diesen einen Typen, der dann den Kopf, den einen White Walker, der den Kopf hochhält von dem anderen Night's Watch-Typen. Die allererste Szene, das ist halt dieser White Walker. Stimmt. Der übrigens, diese White Walker, dieser Typ wurde gespielt von einem Mann namens Ian White. Oder Ian White, der halt einfach sehr, sehr groß ist.
Ja.
Und der witzigerweise in Staffel 2 Gregor Clegane ist. Deswegen kam der so komisch. Von der ersten Staffel wurde der von einem Typen gespielt, der eher so bullig war. Also der Mountain.
Ja.
In der zweiten Staffel hat den dann Ian White gespielt, der einfach sehr, sehr groß ist, genau. Und eigentlich die White Walker spielt. Und ich glaube auch, dass Body Double für den Riesen ist.
Ja.
Der dann, oder halt so Motion-Capture-mäßig irgendwie den Riesen macht.
Ja.
Und der dann aber wieder ersetzt wird durch diesen isländischen Bodybuilder, den wir dann später als den Mountain kennen. Also
der
dann,
auch
bei
für
den
mich
Mountain
der,
sind sie ja dreimal durchgegangen.
Ja, der auch
der
für
Mountain
mich der Mountain ist, so, ja.
Das verwirrt halt total, dass man in der zweiten Staffel halt diesen, also wirklich auch, dazu ist dieser Typ, dieser White, heißt auch noch White, aber mit Y, ist halt auch noch ein gut aussehender Typ. Also der passt halt so gar nicht zu diesem Mountain, den wir so jetzt im Kopf haben, weißt du? Der halt so wirklich sehr, sehr bullig und einfach nur krass groß und gefährlich ist.
Ja.
Deswegen hat uns der, glaube ich, in dieser Staffel jetzt so ein bisschen irritiert und rausgeholt.
Ja, ich habe halt auch wirklich tatsächlich gedacht, das wäre jemand anders.
Ja, auch Casting-Sachen machen die halt auch, also da kommen wir ja noch wahrscheinlich übernächste Staffel.
Ja, mit Darren
Harris.
Ja, ist ja ganz verwirrend. Was für ein Friseur war er denn? Gesichtsfriseur.
Das ist alles anders.
Ja.
Aber es ist ein bisschen geil, dass sie halt sagen so, oh nö, wir nehmen halt den, der am besten die Rolle verkörpert in dem Moment, wo wir casten müssen und der das am besten rüberbringen kann. Und wir scheißen einfach auf Aussehen.
Ja, und auf die Zuschauer. Die völlig verwirrt,
die noch
Folgen drei Folgen lang weinend in ihr Kissen schreien, weil sie nicht wissen, wer ist das?
Ich bin so froh, dass wir das Internet haben und so Sachen nachschlagen
können. Ja, aber wirklich, ich habe das auch nachgeschlagen, weil ich dachte, hey, wer ist denn der? Warum, wer ist der denn? Und ich fand vor allen Dingen, ich fand ja auch den mit den langen Haaren viel besser.
Echt?
Ja.
Den Dario?
Ja.
Ah, oh, nee.
Weil der zweite Dieb ist so ein 0815 Optiktyp. Ja, und der andere, der sah halt aus wie jemand aus einer anderen Welt, so ein bisschen.
Aber der hat mich, und das, da hat mich, ich habe mich immer gefragt, an wen er mich erinnert, der erste Dario, und da hat mich Binge-Mode draufgebracht. Die haben gesagt, der sieht aus wie Fabio, und kennst du noch dieses lange
Model Fabio? Ja, ich weiß, wer Fabio ist. Und ich habe das auch schon mal gehört, aber...
Oh, und da konnte ich halt so nicht drauf, ich konnte mir nicht vorstellen, dass...
Aber diese Rolle von diesem leicht schrägen Typen, der sozusagen, der auch so schwer zu durchschauen ist. Und der andere sah halt aus wie so ein, hier nicht Legolas, sondern wer ist denn der andere, der Waldläufer hier in Herr der Ringe? So so ein Typ ist das halt. Ja, und das ist für mich so ein super langweiliger Typ,
der
Mann.
Ist halt, ja, der ist halt ein bisschen mehr 0815, das stimmt, aber der ist halt... Ich weiß, das ist jetzt alles Zukunftsstaffeln, aber wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht? Der hat halt diesen Charme, für den Daenerys, also dem Daenerys verfällt eigentlich, den hat er irgendwie besser drauf, weil diesen Fabio-Typen, oh, dieser Fabio-Look, der macht mich kirre, weil das ist so 90er, das geht, also, das
du,
konnte ich einfach nicht.
Ich bin mit 90er der Mensch zusammen, also für mich ist das natürlich auch ein Softspot für.
Ihr meint, ich, klar, ich bin ja auch ein Kind der 90er, aber das hat mich so rausgebracht, einfach, dass der so aussieht.
Na, ich fand das geil.
Original,
ich fand
es
halt geil,
geholt,
dass der so speziell aussah. Und ich fand es dann eben doof, dass der dann nächstes so Stanny aussah.
Ich mochte halt nicht so gerne, wie er den gespielt hat. Ich hatte ja kein Bild aus den Büchern, aber ich mochte tatsächlich diesen Charakter erst, als er dann dieser andere Typ war. Ja. Und ich habe zwar auch, also ich hatte das Problem auch, dass er halt so 0815 aussah und halt irgendwie aussah wie, genauso wie mit das Problem, was ich mit Roose Bolton habe und mit Stannis habe und mit Littlefinger habe, dass die halt aussehen wie aus der Jetztzeit kurz in Kostüme gesteckt und da reingesetzt, weißt du? Die sehen halt so wenig Fantasy aus irgendwie. Aber der hat das halt, der hat mir das glaubwürdiger gemacht, dass Daenerys den toll findet, weil das habe ich bei dem anderen Typen einfach nicht verstanden.
Ja, bei mir war es echt total umgekehrt, aber... Da ist dann auch echt eine Menge Geschmack einfach dabei.
Ja, das stimmt. Oh, krass, sind wir lange unterwegs.
Ja,
oh,
Freunde. Der krasse Typ auf dem Pferd war auch sozusagen die letzte Szene, wo er mit seinen Kumpis da lang schlurft. Für den muss es echt der langweiligste Ritt der Welt gewesen sein, weil die Zombies halt einfach so langsam laufen. Er immer mit dem Pferd also neben den Herd trotten muss. Deswegen, ja, wir sind am Ende der zweiten Staffel und werden jetzt super verwirrend, also erstmal noch eine Folge machen, wo wir gucken, was uns in der siebten erwartet, wo wir da ein bisschen spekulieren, oder? Ne, das haben wir auch noch geplant, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und da finde ich, sollten wir uns beide vielleicht auch nochmal die vorhandenen Trailer angucken und da so ein bisschen uns lang spekulieren.
Ja.
Also für die Leute, die Trailer nicht gucken wollen, ich gucken, das sagen wir dann aber auch noch mal am Anfang der Folge. Natürlich. Bitte?
Sorry. Ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, weil es kam auch schon mal auf, von, ich glaube, David. Ich würde mich tatsächlich für die Theorien unserer Hörer interessieren. Also ihr habt, wenn ihr das jetzt hört, nicht mehr so viel Zeit, uns Theorien zu schicken. Aber wenn ihr Bock habt, uns eure Theorien mitzuteilen, macht das bitte.
Das können wir auch nochmal auf Twitter aufrufen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn dich das auch interessiert, mich interessiert das sehr,
ja, total,
was alle anderen für
also,
Theorien haben.
Das würde ich aber tatsächlich, weil ich bin mir nicht sicher, ob wenn die Folge rauskommt, wir die andere Folge nicht schon aufgenommen haben.
Das werden wir, genau, das klamüsern wir noch aus, ja. Aber wir werden es auf Twitter ankündigen. Teilt uns eure Theorien mit.
Haben
wir
eigentlich auch
einen
Facebook, ja, ne?
Wir haben noch ein Facebook, was wir nicht pflegen seit ungefähr einer Staffel.
Stimmt, ich habe da letztens eine Folge drauf gepostet, weil ich gesehen habe, dass wir so lange nichts gemacht haben und aus schlechtem Gewissen und weil mein Facebook mich daran erinnert hat. Ja, also lieber Twitter, wenn ihr kein Twitter habt, dann natürlich immer
rabenzurzitadelle@gmail.com.
Ja, sagt es mal dreimal hintereinander.
Nee,
und
nicht mehr.
Dann
nicht mehr
schickt uns eure Theorien und auch alles andere. Und auch nochmal diese, hier, der rote Gott-Sache.
Red Gott-Sache, ja, Simon muss nochmal ran.
Simon muss nochmal ran. Aber auch alle anderen übrigens gerne. Also Simon muss jetzt nicht, oh, immer ich. Macht ruhig, also ihr könnt Simon da auch gerne unterstützen.
Genau, haut rein. Ja. Wir freuen uns sehr A, auf unsere Spekulationen und B, vor allem auf die siebte Staffel. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ihr werdet demnächst häufiger von uns hören.
Ich habe mir das auch schon übrigens die 7 Wochen in den Kalender getragen, jeden Dienstagabend. Da sind schon
direkt
eine Woche, wo wir ein bisschen stolpern, weil ich da an der Ostsee bin, wo ich nie Internet habe, da müssen wir uns was einfallen lassen.
Wir kriegen das irgendwie hin. Wir versuchen das so regelmäßig und so schnell es geht zu machen nach jeder Folge. Freuen uns, wenn ihr damit dabei seid und uns einfach auch dann schreibt, was ihr davon haltet. Haut rein.
Genau. Juti, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.